Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 287, heute mit dem Ausblick auf das Wrestling-Jahr 2020. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Morgen.
Frohes Neues.
Auch das frohes Neues natürlich, die erste Ausgabe im neuen Jahr und im Jahr 2020. Ich umgehe gerade so ein bisschen die Jahrzehntdiskussion einfach und sage einfach, wir sind im Jahr 2020, neues Jahr, neues Glück. Ein bisschen weniger Glück hat der Shaggy gehabt, David, der hier eigentlich ja mit eingeplant gewesen ist, oder? Heute Morgen. Also wir haben gestern, wollten eigentlich am Freitag aufnehmen, das hat nicht geklappt, weil er noch erkältet gewesen ist. Ich bin auch erkältet und hab's am Hals, hab Husten und so. Aber heute Morgen kam da noch eine Hiobsbotschaft. David, was ist da passiert?
Ja, der gute Mann muss leider zum Tierarzt. Genau. Und da gehen wir nicht ins Detail, aber wir drücken einfach mal die Daumen, dass alles gut ausgeht.
Genau.
Aber das geht halt vor.
Genau, sowas geht halt vor und deswegen müsst ihr heute mit dem David und mit meiner Wenigkeit hier vorlieb nehmen. Ich hoffe, das geht auch. Aber den Schenke gibt es natürlich dann auch nächste Woche wieder in Reinkultur. Da haben wir nämlich auch gerade, was unsere Unterstützer auf Patreon und Steady angeht, jede Menge Stuff, die wir vorbereiten. Ein neues Format, das Magazin, wo wir versuchen werden, aktuelle News aufzuarbeiten, aktuelles Format, wo wir versuchen werden, die aktuellen Entwicklungen, Geschehnisse aus der Wrestling-Szene ein bisschen aufzuarbeiten. Da kommt nächste Woche die erste Ausgabe auf Patreon und Steady. Und ansonsten haben wir New Japan Wrestle Kingdom, ist natürlich jetzt auch dieser Tage. Da werden wir auch eine Review zu machen und ganz vieles andere. Aber ich würde sagen, wir kommen einfach mal hier zum Ausblick, weil das ist ja auch das, worum es dann hier gehen soll. Unsere Prognosen, unsere Tipps, unsere Wünsche für das Wrestling-Jahr 2020. Und da fange ich gleich mal mit an. David, was sind denn deine Wrestling-Wünsche für 2020? 2019, weiß ich noch, da haben wir gesagt, hier mehr Mut beim Booking bei WWE, mehr Innovation, mehr Storytelling. Tja, und irgendwie kann man das fast kopieren, oder?
Man kann es auf jeden Fall kopieren. Nur bei mir kommt jetzt noch hinzu, bitte nicht in gewissen Bereichen Schritte zurück in die Vergangenheit gehen. Da habe ich nämlich gerade sehr, sehr große Angst vor, dass man halt gerade bei den Frauen halt in Richtungen geht, die ich nicht mehr sehen möchte.
Der David ist von Liv Morgan negativ geflasht, würde ich mal sagen.
Ich hatte recht. Ich möchte mal drauf pauen. Also Olaf und ich hatten ja, weiß nicht, ob das im Podcast war oder vorher, wir hatten drüber gesprochen und ich habe halt gesagt so, da habe ich jetzt echt ein schlechtes Gefühl, weil für mich geht das halt zu sehr in Richtung bitchy und vor allen Dingen so, ja, reduzieren auf Körperliches. Ich habe da kein Problem mit, ich komme aus der Attitude-Zeit, aber in dem Falle, ja, das wäre halt einfach sehr schade gewesen. Ich habe gesagt, ich habe da echt Bammel vor und das geht für mich jetzt schon in die Richtung. Was macht denn Liv Morgan? Postet jetzt ein Bild auf, glaube Twitter oder so, oder Instagram.
Ja.
Wo man sie halt in der Badewanne sieht, wo sie eigentlich nackt ist und halt nur die Hände vor den Brüsten hat. Und ich einfach nur denke, okay, Olaf, schön, wenn wir uns wiedersehen, dann kann ich das richtig reindrücken, weil davor habe ich Angst und das passiert gerade.
Ja, deswegen werden wir auch in den kommenden Wochen nochmal ein bisschen über die Women's Evolution, Revolution sprechen. Was ist daraus geworden? Was ist damit passiert? Ich glaube, das ist aktuell gerade wirklich so ein bisschen ein Zwiespalt, ne? Also das ist auch einer der Punkte, die wir gleich ansprechen werden. Diese Jerry Springer Storylines, die WWE ja anscheinend wieder häufiger bringen möchte. Das hatten wir zur Attitude Era deutlich häufiger, als das jetzt die letzten Jahre durch die PG-Ausrichtung der Fall gewesen ist. Soll jetzt wieder mehr kommen? Quatschen wir gleich noch drüber. Ich hau hier erstmal gerade meine Wrestling-Wünsche rein. Und zwar, das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Bei mir ist es aber, was ich mir wünsche, ist wieder emotionales Storytelling. Ich will wieder Geschichten erfahren, ich möchte die Emotionen haben und ich möchte die Gefühle haben.
Ja.
Mir geht es darum, dass man da wirklich kohärente, nachvollziehbare Geschichten erzählt und die in den Matches aufbereitet und die auch in den Matches weitergeführt werden. Ich mag das Wrestling, egal ob es jetzt bei AEW, bei WWE oder sonst irgendwo anders ist, mag ich natürlich total gerne, weil Wrestling im Jahr 2020 ist halt eben auf dem absoluten Peak. Aber ich habe auch sehr oft das Gefühl, dass einfach sehr viel Style over Substance hier betrieben wird, wie man so schön sagt. Also mir fehlt so ein bisschen, ja, oftmals dieser Kit, der die Matches zusammenhält, die Emotionalität, die Matches zusammenhält und die Geschichten, die die Matches zusammenhalten. Mhm. Und das ist das, was ich mir promotionübergreifend einfach wünschen würde.
Ja, das trifft es schon. Also erstmal möchte ich mal sagen, ich klinge wie ein Volldepp, wenn du da sprichst, dann haust du einfach voll die geilen Floskeln und Formulierungen raus. Das kann ich leider nicht. Ich sage es einfach mal so als Dummbatz. Du hast auf jeden Fall recht. Und zwar vor allen Dingen das Nachhaltige und das Nachvollziehbare. Es müssen halt wieder nachvollziehbare Storylines geben, weil das ist eigentlich das, was Wrestling-Fans oder generell Fans an den Fernseher ja auch versammelt oder dich dazu bringt, einschalten zu wollen, was halt dann demnächst passiert. Das ist halt für mich das Wichtige. Bei mir ist halt nicht, ich möchte keine kitschigen Storylines, brauche ich nicht zwingend. Aber was ich halt gerne habe beim Wrestling, sind gerade die längeren Storylines, die nachvollziehbar sind, wo ich als Fan auch nicht als Idiot dargestellt werde, der halt eh vergessen hat, was vor 2-3 Wochen war. Nein, ich weiß das noch. Und dann ist dann irgendwann diesen Payoff gibt, weil ich den mir wünsche als Fan. Und das wünsche ich mir so richtig schön, sowohl bei WWE als auch AEW, weil AEW braucht auch Storylines, unbedingt, dass da mal wieder so längere Storys sind, wo es dann am Ende einen schönen Payoff gibt.
Genau das. Geht mir momentan genauso. Also ich, meine derzeitigen Wrestling-Steckenpferde sind ja logischerweise WWE, AEW und eben auch WXW. Und da fehlt das irgendwie überall so ein bisschen. Also derzeit fehlen mir zu ganz vielen Wrestlern so die emotionale Verbindung. Und dadurch, darunter leiden die Storys, darunter leiden irgendwie die Matches, weil dann sagst du halt, ja, Match war geil, aber hat mich vielleicht nicht so erreicht, wie ich mir das erwünscht hatte oder so.
Es hat vor allem keine Bedeutung. Es ist genau. Im Endeffekt dann egal, wer jetzt dieses Match oder die Fehde gewonnen hat oder verloren hat, weil es hat ja eh keinen Hintergrund gehabt.
Es gibt natürlich Promotions, die das deutlich besser machen. Zum Beispiel, ich habe jetzt riesig Bock demnächst auf Tessa Blanchard gegen Sami Callihan. Da habe ich Bock drauf, das verfolge ich so ein bisschen nebenbei. Wrestle Kingdom haben wir ja auch. Auch da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Aber man hat ja so seine Hauptsteckenpferde und man hat so seine Nebenschauplätze, seine Nebenbaustellen. Und das ist eben das, was für mich persönlich das ist, was mir derzeit ein bisschen am Wrestling fehlt. Und deswegen, wenn ich jetzt auch so, haben wir ja im Rückblick so ein bisschen gesagt, wenn ich jetzt so die Momente 2019 so ein bisschen Revue passieren lasse, da gab es ganz wenige Augenblicke, wo ich wirklich emotional gecatcht gewesen bin. Und ich hoffe, das schafft man im jetzt kommenden Jahr quasi wieder mehr, als man das zuletzt getan hat. Und damit würde ich sagen, kommen wir doch hier einfach mal zu den Themen. David, du bist gerade schon so ein bisschen vorgeprescht, wie du das so gerne tust. Dann fangen wir damit doch gleich an. Ich habe die Jerry Springer Storylines angesprochen. Und wir hatten jetzt die Hochzeit mit Lana und Lashley und mit Liv Morgan und mit Rusev, die jetzt gecrashed haben, mit Ex-Freunden, Ex-Freundinnen. Glaubst du, dass man sowas jetzt wieder häufiger sehen wird im Jahr 2020 bei WWE? Weil es hat ja auf jeden Fall die Quote hochgetrieben.
Es ist halt ein ganz simples Konzept. Also erstmal Hut ab, weil der Jerry Springer-Vergleich, der ist mir nicht eingefallen und der stimmt so perfekt. Gerade wenn man halt.
Du hast Jerry gerufen, oder? Also wenn ich mich nicht komplett verhört habe.
Das weiß ich nicht. Habe ich nicht so drauf geachtet, muss ich zugeben, weil ich noch so geschockt war. Aber es hätte auch 1:1 eine Jerry Springer-Show sein können, weil da war dann halt die Hochzeit und dann die Enthüllung, wobei ich da mal sagen muss, ich weiß, das ist eine Kleinigkeit, aber ich finde es halt traurig, dass im Jahr 2020 WWE es halt als mega oh mein Gott Moment ansieht, dass halt eine Frau sagt, ja, ich hatte was mit einer Frau.
Aber bin ich bei dir, aber man hat doch trotzdem noch dieses gängige Rollenklischee im Kopf, oder? Also man hat doch trotzdem noch im Kopf, dass wenn geheiratet wird, ist es doch eigentlich immer Mann und Frau und eigentlich diese Sachen stecken einem doch im Kopf drin. Das ist homosexuelle Beziehungen, Paare und wie darf man das denn? Ehepaare natürlich auch gibt. Ist absolut klar, wir sind im Jahr 2020, alles gut. Aber irgendwie hat man dann doch auch, man hat sie auch aufgebaut dadurch, dass man erstmal die Ex-Freundin und die Ex-Freunde da gezeigt hat, die Ex-Mann und Ex-Frau. Klar, ich weiß, was du meinst, aber ich finde, diesen Vorwurf habe ich häufiger gelesen und ich fand das nicht so gravierend. Das ist
kein Vorwurf, ich sehe es halt einfach, bei mir war halt, erstmal hast du es 40 Kilometer gegen Wind gerochen.
Ja.
Was da kommen wird und ich glaube, das ist halt natürlich eine persönliche Ansichtssache. Bei mich hat das einfach nicht gejuckt. Also es war halt einfach so, die hätte auch genauso gut sagen können, ich hatte mit Lashley was. So. Das ist, oder ich, ja. Lashley ist meine große Liebe. Das hat halt für mich denselben Grad an Schock. Dadurch ändert sich halt bei mir nichts. Aber du hast beim Publikum gemerkt, das hat dann doch wiederum was bei manchen geändert. Ich habe halt ein bisschen Sorge, dass man das vielleicht halt zu breit treten könnte. Generell ist halt bei Jerry Springer ist halt gerne, da geht's ja auch so, um sowas.
Ja.
Dass man das halt ja auseinanderpflückt und gerade halt, wir haben ja auch bei den Damen ja auch wie heißt sie? Die im Tag-Team ist mit Mandy Rose.
Sonya Deville.
Ja, die ist auch lesbisch.
Ja.
Und die steht dazu und die wollte ja mal eine Storyline, aber die hat sie nicht bekommen. Ich glaube, die könntest du jetzt demnächst kriegen. Wenn wir jetzt runterbrechen wollen, die Jerry Springer Storylines, ich brauche sie nicht. Als Attraction ist es mal okay. Ich glaube aber, dass man die deutlich häufiger sehen kann, weil wir Menschen sind sehr einfach gestrickt und man kann auch noch sagen, ja, wir sind noch so gebildet, Wenn irgendwo auf der Packung Sex steht, gucken wir dahin. Und Sex sells. Ob im Wrestling oder im Fernsehen, ist egal. Sobald halt Sex drauf kommt, funktioniert es halt immer mehr, beziehungsweise es zieht die falschen Fans vielleicht an, aber es sorgt vor allen Dingen für Ratings und für Diskussionen und für Viralität. Und gerade das ist wichtig im Hintergrund, vor allen Dingen mit dem Vertrag bei Fox und USA mit Network, aber gerade Fox ist halt ein Sender, der wird im Laufe dieses Jahres richtig Druck machen und sich, glaube ich, immer mehr einmischen. Und die sehen ja halt auch, du brauchst ja nur eine Analyse machen, wo sind die Ratings hochgegangen. Und das ist nun mal die Lana-Storyline. Ja. Und da können wir Wrestling-Fans noch so sehr sagen, das ist Trash oder sonst was. Trash gehört halt zu Wrestling dazu. Aber es war vor allen Dingen halt auch, Sex und Sex-Sells. Und ich glaube, die WWE, beziehungsweise nicht die WWE, sondern eher Fox könnte da angefixt werden. Und USA Network, dass die halt sagen, die Ratings sind eh nicht so prall. Aber damit können wir die erstmal nach oben hauen. Und es ist halt verführerisch. Ich kenne das halt von uns zum Beispiel auch, von MannTV. Wenn wir Traffic haben wollen würden, bräuchten wir eigentlich nur den ganzen Tag Sex posten. Die Leute reagieren darauf einfach stärker. Und ich habe halt Sorge, dass das nicht nur halt Sex ist, sondern bei Jerry Springer halt wirklich dieses shocking Enthüllungen hier und da und Drama und vor allen Dingen bitchy Moves und Gehabe. Das fing ja schon 2019 halt auch an mit den Storyline mit Mandy Rose, dass ich halt, das ist eine Entwicklung. Und ich glaube, das wird halt immer mehr, gerade wenn man kein anderes Konzept hat, um die Ratings nach oben zu ballern. Und das Problem bei WWE ist für mich, das, was wir halt vorhin gesagt haben oder du gesagt hattest, du hast ein Problem damit, einen Bezug zu den Wrestlern aufzubauen, emotional, weil einfach die Storylines fehlen. Und das wäre eigentlich das Konzept, womit du gegenarbeiten kannst. Und das fehlt. Also suchst halt das Nächste. Das Nächste ist halt für mich das simpelste Jerry Springer Storylines mit halt Sex, Gewalt und Enthüllung und Shocking und am besten noch irgendeine Schwangerschaft. Ach, das hatten wir auch 2019. Schade. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das wird es noch mehr geben, halt eben, weil die Sender sich mehr einmischen müssen. Die müssen ja auf ihre Quoten achten.
Ja, eben. Ich glaube, wir werden das immer wieder sehen. Ich hoffe aber, dass es nicht zu sehr Übermaß nehmen wird, sondern dass es eben ein Farbtupfer quasi innerhalb der Geschichten sein wird, dass die Sachen da eben wieder ein bisschen, positiv ausgedrückt ist es ja ein bisschen edgier, also ein bisschen kantiger und ein bisschen kontroverser, was da präsentiert wird, als das, was wir die Jahre davor gesehen haben. Das ist was, wo ich sage, ja, das werden wir häufiger sehen, einfach weil es getan werden muss. Du kannst nicht jetzt einfach diesen langweiligen Flow, den wir die letzten Jahre gehabt haben, auch mit der Authority-Storyline zum Beispiel, den kannst du nicht einfach weiterfahren und hoffen, dass das irgendjemanden emotionalisiert oder hervorholt. Entsprechend werden wir das häufiger sehen, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man diesen Schockeffekt, den man da kreiert, dass man das nicht zu häufig benutzt und sich dadurch abnutzt. Das ist natürlich auch eine große Gefahr, weil irgendwann, wenn die Leute jetzt jede Woche oder alle drei Wochen so eine Enthüllungsgeschichte haben und so eine ja wirklich große Drama-Storyline hier haben, dann werden sie auch sagen, so, boah, jetzt wird es mir aber vielleicht auch langsam ein bisschen zu viel.
Kann ich kurz noch was einwerfen?
Grätsche er rein.
Ich habe dich ausreden lassen erstmal.
Ja, ich bin stolz auf dich. Du wirst schon besser nach 286 Ausgaben.
Oder fauler.
Ja, eins von beiden.
Man muss ja dazu sagen, was ich halt ein bisschen suspekt dabei finde, ist halt die PG-Era. Es ist halt immer noch PG und da sind halt Kiddies vor dem Fernseher. Da finde ich das halt irgendwie so einen gewissen Widerspruch für mich, dass halt WWE, Stephanie McMahon hat sich letztens ja noch geäußert, man will auf keinen Fall vom PG weggehen. Es soll primär halt ein Produkt sein, was halt sich auch Kinder anschauen können. Und in den letzten Wochen geht's halt immer mehr als Eingemachte, ne?
Ja.
Ich glaube, irgendwann sollte mal Fox oder USA Network da mal richtig Druck machen. Wäre für mich interessant zu sehen, ob der Sender nicht irgendwann sagen könnte, ey Leute, lasst es doch bitte, geht auf TV14 und da sind die Ratings.
Das ist dann eben die Frage, ne? Also man hat ja angekündigt, dass man hier ein bisschen mehr in diese Schiene gehen würde. Andererseits glaube ich, ist man da dann, aber muss man da, glaube ich, eher den Mittelweg finden zwischen PG und TV14, weil natürlich mit PG erreichst du theoretisch zumindest natürlich eine weitaus größere Gruppe, weil du neben den Erwachsenen auch noch die Kinder mitnehmen kannst. Wenn du diese Balance findest, glaube ich, dazwischen, wäre das, glaube ich, ideal. Ob du das aber auf die Art und Weise machen musst, wie es aktuell getan wird, ist die andere Frage. Halte ich auch für ein bisschen problematisch. Eine andere Sache, ich habe es gerade ganz kurz angesprochen, weil wir dazu, wir haben ja auf Facebook und auf Instagram haben wir dazu aufgerufen, schickt uns mal eure Fragen zu dem Ausblick und solche Sachen. Und da hat uns der Henning nämlich auch eine Frage gestellt und die möchte ich hier ganz kurz einwerfen. Glaubt ihr, dass es im Jahr 2020 wieder mehr Auftritte von General Managern oder anderen Autoritätspersonen gibt? Weil ihm hat zum Beispiel beim Aufbau der Survivor Series Storyline ein Gegenpart zu Triple H gefehlt. David, glaubst du, wir sehen sowas nochmal als ja Story-Anker innerhalb der Shows? Wird es nochmal sowas wie eine Autoritätsperson geben in Raw oder SmackDown? Oder bei NXT haben wir es ja mit einem William Regal, der sich aber ja merklich zurückhält?
Ich würde es mir wünschen. Also ich gebe halt zu, mir fehlt ein GM, sowohl bei Raw als auch SmackDown, der halt präsent ist. Vielleicht auch, weil ich Oldschool-Booking mag, aber ich finde, eine Autoritätsperson ist halt immer jemand, an dem man sehr gut Babyfaces pushen kann oder auch Heels halt noch böser präsentieren kann. Ich hoffe es, ich glaube nur momentan nicht dran, weil wer sollte es denn machen? Ich habe halt keinen Bock, dass halt wieder die McMahons die Rollen übernehmen, weil das ist dann mir wieder zu langweilig und monoton. Es sollte halt jemand anders machen. Ich hätte halt gedacht, wirklich damals als Eric Bischoff und
Paul Heyman?
Danke. Paul Heyman angefangen haben, das Zepter da ein bisschen zu übernehmen, was Kreativität angeht, dass sie halt auch vor der Kamera diese Rolle vielleicht ausfüllen würden, aber das hat sich dann irgendwie aufgelöst. Die ist halt nur die Frage, wer? Also ich würde es gerne haben, nur halt würde dir jemand einfallen, der da in Frage käme? Das ist CM Punk.
Jetzt zum Beispiel. Nee, aber ich meine, da müsstest du ja wahlweise neue Charaktere integrieren oder bekannte Figuren quasi neu umpolen. Ich glaube nicht, dass ein Paul Heyman da jetzt aktuell dafür gemacht ist. Eric Bischoff ist ja eh raus. Das haben wir ja schon vor diversen Monaten ja schon berichtet. Insofern, ich wüsste es auch nicht. Ich muss sagen, ich brauche derzeit keine Autoritätsperson. Ich brauche keinen General Manager. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass man sowas wieder bringen würde. Andererseits kann man das aber eben nicht jetzt schon wieder machen, weil Ende 2018 hat man noch gesagt, so ja, wir übergeben den Fans quasi die Macht. Entsprechend ist da auch ein gewisser Widerspruch da, weil man jetzt anderthalb Jahre später gerade mal sagt, ja, jetzt übrigens hier habt ihr neue Autoritätspersonen vor der Nase. Und die Authority-Storyline hat sich ja auch gegen Ende massiv abgenutzt gehabt. Die will ich
nicht wieder haben.
Das hat dann auch gereicht. Deswegen, und in die Schiene möchte ich erst gar nicht mehr kommen, dann lieber ja, so eine etwas anonymere Art, wie wir es jetzt haben. Aber auch keinen anonymen GM, bitte. Den hatten wir ja auch schon. also das ist ganz schwierig. Ich kann es mir auf der einen Seite vorstellen, auf der anderen Seite will ich es aber dann eben auch nicht sehen. Und David, du hast gerade die beiden Netzwerke hier angesprochen, also Fox und USA Network. Die Quoten sind nach wie vor nicht der Bringer. Ich meine, Raw ist jetzt infolge des Lana-Lashley-Segments hier angestiegen, muss man sagen. SmackDown habe ich jetzt aktuell noch keine Quoten. Wir nehmen das hier Samstagvormittag auf, sprich, ja, SmackDown ist gerade gelaufen. Da wissen wir noch nicht genau, wie das im neuen Jahr aussah. Aber trotzdem, die Quoten sind jetzt ja nicht so mega, sagen wir es einfach mal ganz vorsichtig. Und wir haben das auch an den Fragen festgestellt. Also immer wieder kam die Frage so, ja, kommt WWE aus der Krise raus, aus der Quotenkrise raus? Welchen Einfluss werden die TV-Stations 2020 auf das Produkt nehmen? Wie siehst du das? Also wir haben gerade diese Jerry Springer-Storylines angesprochen. Das ist ja auch was da so ein bisschen ja mit einhergeht, dass man eben versucht, da so ein bisschen Kontroverse zu kreieren, damit man Quote zieht, oder?
Mein Problem ist, momentan habe ich das Gefühl, dass WWE auf diese Quotenprobleme dahingehend reagiert, dass man kurzfristige Sachen einstreut, in der Hoffnung, dass das halt die Ratings hochbringt, ohne halt einen großen Plan zu haben. Mhm. Also beispielsweise dann schnell einen Draft noch hinterher schieben oder halt diese Aktion, dass halt doch dann mit der Wildcard-Rules, eine Kleinigkeit reingeschoben, die halt gar keinen Sinn ergab oder ausgebaut wurde. Und ja, jetzt auch mit der Lana-Storyline, ich glaube halt nicht, dass da jetzt ein Mega-Plan hintersteckt, sondern einfach so, oh, das zündet, lass das noch ein bisschen ziehen. Ich glaube, der Plan war wahrscheinlich kürzer, hat man jetzt länger gezogen, kann es aber auch nicht ewig ziehen. Und was wir halt auch im letzten Podcast angemerkt haben, die Weeklies, die haben ja eigentlich nur ein oder zwei Stories. Aber der Rest halt hat halt nichts. Und das ist halt das Hauptproblem. Und ich glaube, deshalb wird auch irgendwann dieses Quotenproblem immer massiver werden, weil ich sehe jetzt halt keinen Grund, warum Raw als auch SmackDown aus diesem Quotentief rauskommen sollte, sondern ich sehe eher, dass es halt noch weiter runtergehen könnte. Weil es gibt halt, 2019 gab es nicht viele Gründe für mich zu sagen, oh mein Gott, ich muss unbedingt nächste Woche wieder einschalten, weil ich möchte wissen, wie es weitergeht.
Ja.
Und daran muss man halt arbeiten, oder dazu müsste man eigentlich ja das ganze Konzept ein bisschen überarbeiten, beziehungsweise wirklich mal wieder längerfristiges Booking einbauen, und zwar für alle Bereiche. Was mir halt vom Gefühl am meisten wehtut, ist gerade, dass außerhalb vom Main Event ich das Gefühl habe, dass man sich halt gar keine Mühe mehr gibt. Dass man halt so Undercard, Midcard, ist halt irgendwie da und das war's. Ja. Und das ist eigentlich für mich mit das Tragende bei einer Company, weil der Main Event ist so quasi das i-Tüpfelchen, aber das andere ist das Grundgerüst und das muss halt stimmen und das stimmt momentan gar nicht.
So ist es, ne? Also das hat auch der Michael hier eine Mail geschrieben. Also wir haben sehr viele Michaels übrigens bei uns in der Community, fällt mir auf. Also ich hab die Fragen hier durchgelesen und ich glaube, wir haben jetzt allein 5 Michaels.
Jetzt mal Shaggy.
Genau, den haben wir auch noch. Deswegen der Michael A. Ich sag hier aus datenschutzrechtlichen Gründen den Nachnamen nicht. Aber er schreibt halt eben auch so, fragt erstmal nach, wird WWE die Storyline-Talfahrt 2020 beenden? Weil nur Fiend und Rollins reichen eben nicht aus. NXT ist mal außen vor gelassen und ja, Lana, Lashley und Hundefutter Storylines sind ja auch einfach nur Kitsch irgendwo. Und das sehe ich tatsächlich auch so. Also man muss auch wieder versuchen, in der Mid- und Undercard wieder wirklich die Charaktere zu etablieren und da auch dafür sorgen, dass da Leute dabei sind, die man wirklich nicht nur aufgrund der Matches sehen möchte, sondern eben auch aufgrund der Charaktere sehen möchte. Zurück auf das Thema der TV-Station. Ich glaube schon, dass die mehr Einfluss nehmen werden, dass die sagen werden, hier Leute, jetzt mach doch mal was, damit ja die Quoten ansteigen. Du hast es richtig gesagt, im vergangenen Jahr hatten wir es immer wieder, dass man so kurzfristige Entscheidungen getroffen hat. Also auch die Legenden-Shows dürfen wir hier nicht vergessen, wo man einfach mal gesagt hat, ja, also übrigens nächste Woche Stone Cold Steve Austin, ne, nochmal hier und solche Sachen. Was schön war so für das flauschige Gefühl im Bauch, aber eben keine Nachhaltigkeit gehabt. Und ich glaube, da muss man jetzt von weg. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir uns hier wirklich wiederholen, wenn wir uns die Ausblicke 2018 und 2019 anhören. Ich glaube, das wünschen wir uns doch schon seit Jahren, dass da mal wieder Nachhaltigkeit, dass neue Stars gemacht werden, dass da wirklich was Langfristiges geschehen wird. Im Endeffekt, wenn ich jetzt so es hinterfrage, wo hat man denn langfristige Storylines gemacht? Derzeit habe ich den Eindruck, gut, also Lashley und Lana habe ich schon das Gefühl, dass das so ein Plan ist. Da hat man gesagt, hier, machen wir länger. Lashley, Lana und Rusev natürlich, ne? Das ziehen wir ein bisschen länger und das greifen wir so in unsere Schmuddelschmutzkiste irgendwie und holen uns da die üblichen Bauteile raus mit Verhaftungen und hier, wie heißen die denn? Einstweilige Verfügungen und Scheidungen und all das, was man so hat, ne?
90 Kilometer Abstand.
Mindestens. Und solange es keine Armlänge ist, sage ich mal. Was denn? und dann machen wir, dann haben wir eben noch den Fiend, der einfach für sich gut funktioniert, weil da hat man ja so ein bisschen per Zufall mal in Gold gegriffen und man hat endlich mal was an die Wand geworfen, was kleben geblieben ist.
Aber das wo jetzt auch die Sorge immer größer wird, glaube ich. Also zumindest kommt es mir so vor, dass innerhalb der Fangruppierung ich nicht der Einzige bin, der jetzt denkt so, uiuiui, da muss jetzt langsam bald was kommen. Nicht, dass man halt sagt, mein Problem ist bei WWE, ich habe immer das Gefühl, es ist sehr viel Routine drin. Und wenn dann irgendwas losgefahren wurde, dann so, ja, es läuft ja. Und dieses, es läuft ja, das macht mir halt echt Sorgen seit ein paar Jahren. Also wirklich nicht nur seit einem Jahr oder seit 2 Jahren, sondern schon länger, weil ich halt das Gefühl habe, man ist sich zu sicher. Man ist einfach so, man geht auf Nummer sicher, ja, das funktioniert doch, ist doch okay. Und dieses Okay sollte halt eigentlich nicht reichen, sondern man müsste mehr wollen. Genauso wie halt Corey Graves hat letztens auch im Podcast was Passendes gesagt, diese vielen Rematches, die er kritisiert hatte. Da stimme ich ihn voll überein. Ich habe auch keinen Bock, jede Woche gefühlt irgendwie dieselben Matches zu sehen. Also nach Motto, ey, die kämpft gegen die, habe ich doch letztens erst gesehen. Und diese Kleinigkeiten sind es halt, die sich summieren. Und ja, WWE, ich glaube, deswegen waren auch die Western-Fans so froh, dass AEW jetzt gestartet ist, letztes Jahr. Nicht von wegen, ah, WWE ist so kacke, sondern dass man einfach sagen kann, ja, der Monopolist, der wird jetzt ein bisschen herausgefordert und der muss jetzt wieder ein bisschen mehr machen, als halt nur alles auf okay zu halten. Und das ist, glaube ich, die große Hoffnung für 2020, dass es halt mehr wird, weil ich als Fan würde mir halt erhoffen, dass AEW größer wird, um halt mehr Druck zu erzeugen. Und aus Druck wachsen halt die tollsten Sachen heraus.
Diamanten zum Beispiel.
Ja, die wachsen zwar nicht, die werden zwar gepresst, aber das ist schon okay.
Der Diamantenbaum.
Einfach mal abpflücken. Schöner Baum.
Wie Kartoffeln, weißt du? Oder so Diamantenwurzeln.
Hm. Ja. Naja. Olaf ist halt noch ein bisschen Restalkohol im Blut vom Silvester. Man merkt es.
Ich habe fast gar nichts getrunken. Was willst du denn? Ich war krank.
Ja, du bist immer noch krank.
Ja, das stimmt.
Furchtbar. Aber in einem Kopf. Das erhoffe ich mir einfach von Wrestling-Jahr 2020, dass halt da was passiert. Weil irgendwann, man muss ja auch sagen, du sagst ja, die TV-Sender werden irgendwann mal Einfluss ausüben. Ich glaube auch, dass die Verträge sehr hart gemacht sein werden. Und zwar so, dass man irgendwann sagen kann, dass da garantiert eine Grenze drin ist bei den Ratings, wo halt irgendwann die Vormacht quasi eher dem Sender überlassen wird. Weil das musst du, du hast halt so einen jahrelangen Vertrag oder dass du gerade den Sendeplatz verlieren könntest. Weil es gibt ja Garantien, die müssen da drin sein. Und dann wird's tricky, wenn das irgendwann erreicht wird. Und das schaffst du halt nicht, indem du halt nur im Jahr 3, 4 Storylines rausballerst, die interessant sind, sondern du musst das Produkt einfach überarbeiten.
Ja, man versucht das ja schon so ein bisschen, indem man jetzt beispielsweise zu Survivor Series ja NXT mit eingebunden hat. Wir haben jetzt bei Worlds Collide, haben wir NXT gegen NXT UK. Ich habe den Eindruck, dass WWE 2020 sich drum bemüht, dass man alle Roster wirklich einheitlicher zeigt, als das vorher der Fall gewesen ist. Ist das eine Möglichkeit, das Produkt weiter nach oben zu bringen, weil man das Gefühl hat, es ist Teil eines großen Ganzen, also es ist nicht nur Raw und SmackDown irgendwo und dann hat man eben noch diese Anhänge NXT und dann noch weiter unten irgendwie 205 Live und NXT UK, sondern man sagt, hey, das ist ein ganzer Kosmos und das ist unglaublich viel und wir sind eine weltweite Marke. Glaubst du, das ist auch was die Leute anziehen kann, wenn man erkennt, dass da auch innerhalb der großen Shows Raw und SmackDown eben auch Wrestler aus anderen Brands antreten und dass man quasi versucht, alle auf irgendeine Art und Weise gleichwertig zu behandeln, anstatt so eine Abstufung zu machen?
Es würde auf jeden Fall helfen, beziehungsweise ist es halt auch dahingehend klug, weil NXT eine andere Zielgruppe anspricht als Raw und SmackDown beispielsweise. Auch NXT UK, das ist ja quasi noch mehr Hardcore-Wrestling-Fan. Allerdings hier mal eine Gegenfrage. Hast du denn das Gefühl gehabt bei Survivor Series, dass das ein langfristiger Plan war oder nicht eher kurzfristig nach dem Motto, wir stärken zum einen NXT, um halt einen Kampf gegen AEW mal die Quoten ein Quotenduell zu gewinnen und vor allen Dingen dieser ja super dominante Auftritt von NXT bei Survivor Series, das war für mich irgendwie vom Gefühl her super toll. Internet mag, freut sich wie Bulle, Kai wahrscheinlich auch, der liebt ja Survivor Series und nennt das Hauptgrund halt, weil NXT gewonnen hat. Das Problem ist halt nur, es steckt da was Langfristiges hinter von deinem Gefühl. Bei mir ist das nämlich nicht so. Ich hatte nämlich eher das Gefühl, okay, wenn man NXT stärken, das macht man immer wieder. Klar, ist halt Duell zu AEW. Aber man hatte damit auch seinen eigenen Main-Roster in Anführungszeichen ein bisschen geschadet, indem man das halt so extrem dargestellt hat. Und das war für mich so ein bisschen, ja, stell mal die Internet-Smart-Marks so ein bisschen glücklich.
Ich glaube, ohne AEW hätte es diesen extremen Push von NXT nie gegeben, um mal so ein ganz klares Statement hier zu setzen. Ich glaube, ohne AEW hätte man das nicht so gemacht, weil ich glaube, man braucht in dieser Zeit den Druck von außen, dass man sowas aufbaut. Ich glaube auch, dass man hier wissentlich ein bisschen ja Schaden in Anführungsstrichen bei Raw und SmackDown verursacht hat, um NXT zu stärken, einfach um dieses Gleichgewicht herzustellen, um zu sagen, wir haben jetzt plötzlich wieder so, wir haben nicht nur zwei Brands, wir haben drei Brands und aus denen wir zurückgreifen können. Und entsprechend hat man dann eben hier versucht, so eine Art Gleichgewicht herzustellen, natürlich dann eben auf Kosten von Raw und SmackDown, das war dann eben nun mal so. Aber ich denke schon, dass man da dann den langfristigen Plan hat, diese Shows quasi gleichwertig zu postieren, damit man da im Jahr 2020 stärker drauf zurückgreifen kann. Und so sieht's ja auch danach aus. Es gibt ja die Meldung, dass beim Rumble werden ja NXT-Wrestler antreten. Das heißt auch, dass wir bei Drafts und Shake-Ups nicht nur bei Raw und SmackDown draften werden, sondern eben auch NXT und NXT UK. Sprich, wir werden eine größere Verbindung zwischen den einzelnen Shows haben, als wir das im Jahr 2019 oder auch 2018 gehabt haben. Und das finde ich eigentlich eine spannende Entwicklung, weil du dadurch natürlich so eine Art, ja, Unvorhersehbarkeit in die Draft reinkriegst. Natürlich, wir haben über Drafts gesprochen, wir haben die kritisiert für, ne, weiß ich nicht, Panini-Album für große Wrestling-Kinder so ungefähr, dass da die Emotionalität und die Story-Hintergründe fehlen. Aber trotzdem hat man eben das Gefühl, dass man aus einem größeren Pool hier fischen kann und dadurch neue Matches kreieren kann. Das, denke ich mal, ist da so der Beweggrund. Inwiefern das jetzt schon ein langer Plan gewesen ist, kann ich nur spekulieren. Ich glaube aber, das wird wahrscheinlich eher so mit einer heißen Nadel gestrickt gewesen sein. Die Ankündigung zur Survivor Series kam ja auch vergleichsweise spät, wenn man mal ehrlich ist. Entsprechend denke ich, dass eher so auf den Druck und auf die ersten Zahlen von AEW hin passiert ist, dass man gesagt hat, oh, komm, da geben wir doch mal ein bisschen mehr Gas und versuchen NXT noch mal zu stärken. Das ist so meine Vermutung, wie ich mir das vorstelle.
Ja. Was mich halt nur störte, auf jeden Fall bei Survivor Series, dass im Nachhinein es keine Auswirkung hatte als Storyline. Ich hätte das als Storyline ausgeschlachtet im Main Brand bis zum Gehtnichtmehr, dass da halt irgendwie, was ich, Hunter dann da echt mal richtig Stress macht oder sonst was. Es hat halt keine, wie soll man sagen, es war halt, das Ergebnis war im Endeffekt bedeutungslos, außer halt für das Feeling vor dem Fernseher. Aber es war halt nicht als Storyline verpackt. Das fand ich ein bisschen schade. Was du da sagst, stimmt auf jeden Fall. Man hat jetzt viel mehr Möglichkeiten. Vor allen Dingen kann man halt auch Wrestler mehr Optionen geben. Beispielsweise ein Finn Balor, der halt unglücklich war im Main Roster, blüht halt jetzt wieder auf. Ja. Der hat halt jetzt seine Rolle gefunden. Und ich glaube, so kann man das halt auch, ja, man kann auch seine Wrestler dahingehend auch ein bisschen schützen, dass man halt dadurch, dass man die gleichstellt, eben nicht sagen muss, ja, jemand ist vom Main Roster oder von Raw und SmackDown zu NXT gegangen, das ist jetzt ein Schritt nach hinten oder unten oder ein Abstieg, sondern dass es halt einfach ein Wechsel ist. Und das wäre halt schon ein großer Schritt und da sehe ich halt auch noch andere Wrestler, die halt hin und her wechseln könnten. Und wie du halt schon sagst, vor allen Dingen können dann neue und frische Paarungen entstehen. Wichtig wäre für mich halt nur, dass man das halt auch durchzieht, dass man, wenn man dieses Jahr ein Shake-Up macht, dass der halt durchgezogen wird. Nichts mehr aufgeweicht oder sonst was, sondern dass halt wirklich das Folgen hat und dass das. Ich will einfach wissen, okay, das ist ein SmackDown-Wrestler, das ist ein NXT-Wrestler, das ist ein War-Wrestler und das bleibt jetzt für 12 Monate so.
Ja, oder zumindest bis zum nächsten Shake-Up oder sonst irgendwas, aber nicht mehr oder irgendwie, so. Ach ja, übrigens, der hat sich jetzt dazu entschieden, er will doch woanders hin oder übrigens, der hat eine Manager-Lizenz, der kann jetzt auch da und dahin wechseln und der hier ist rein zufällig im Gepäck vom anderen mitgereist, der darf jetzt auch bei Raw antreten. Ja, bin ich komplett bei dir. Also wenn man so eine Brand-Einteilung macht, dann muss man die eben auch durchziehen. Damit kommen wir vielleicht zu einem der prominentesten Beispiele, die wir ja so in Sachen Roster-Wechsel im vergangenen Jahr gehabt haben. Das war ein Brock Lesnar, der ja da einfach mal gesagt hat, so, nee, wir gehen jetzt übrigens zu Raw, weil da ist ja Rey Mysterio und so. Was glaubst du, er hat wieder das große Gold. Wie lange siehst du ihn als Champion?
Das Problem bei Brock Lesnar ist, wir lagen immer falsch.
Das stimmt, das ist leider richtig.
Du kannst Brock Lesnar nicht einschätzen, wie der eingesetzt wird, weil er ist eine Attraktion und er generiert Geld. Und dahingehend, der logische Menschenverstand hat uns schon tausendmal gesagt, nein, eigentlich müsste er den Titel schon längst verlieren, weil der Titel muss immer präsent sein, weil und so, tausend Argumente. Es war dann hinfällig, weil dann hat er plötzlich Clean doch gewonnen.
Ja.
Ich kann.
Oder holt Money in the Bank, einfach mal so.
Ja, einfach mal so, ohne einfach den Grund. Es ist halt schwierig. Brock Lesnar wird, glaube ich, auch uns dieses Jahr und nächstes Jahr und wahrscheinlich noch 2 Jahre danach noch begleiten. Eben dadurch, dass er halt diesen bombastischen Vertrag hat, wo er nur ein paar Auftritte im Jahr hat. Wer würde da Nein sagen? Ich meine, das ist eine Win-Win-Situation für WWE als auf Brock Lesnar. Das Problem ist halt nur, dass er halt auch zeitgleich eigentlich fast immer den Titel hat.
Ja.
Und das ist eher das Problem. Also ich denke mal, wir werden ihn verdammt oft sehen. Ich weiß nicht, okay, wenn ich tippen sollte, wer ihn den Titel abnimmt, wäre das halt wirklich irgendwie so standardmäßig jemand wie Roman Reigns oder Co., den man halt wieder pushen möchte.
Wobei, falsches Brand.
Ja, aber das gibt doch noch einen Draft, ne?
Ja, gut.
Es ist ja vieles möglich. Ich weiß halt nicht, ich habe mir das Roster angeschaut und guck dir mal bitte das Roster an, wo Lesnar drin ist. Es gibt nur einen Gegner eigentlich. Und den hatte er schon.
Rollins, oder?
Ja, eben. Und den hatte er schon. Wen sollte es denn noch geben? Es gibt da momentan keinen, der auch nur ansatzweise gleichwertig aufgebaut ist.
Ja, es wird ja gemunkelt hier von wegen Randy Orton, ein Kevin Owens oder sonst irgendwas. Aber die sehe ich halt alle nicht in der Liga, muss ich leider sagen.
Ja, vor allen Dingen nicht als Sieger. Das wäre halt ein Gegner, okay, aber halt nicht unbedingt jemand, ja, der wird den Clean besiegen. Ja. Mein anderer Kandidat wäre vielleicht noch ein Edge oder so, der wiederkommt.
Oh.
Und den Rumble gewinnt.
Oh.
Und dann kriegt er die Suplexes auf den Nacken.
Ja, und Ja, unbedingt. Das wollte ich schon immer sehen.
Ich weiß es nicht. Also, vielleicht überrascht uns WWE auch total und dann gibt es irgendwie einen Draft und Shake-Up und dann kommt irgendwie ein Adam Cole hoch und der hat eine Fehde und gewinnt komischerweise. Ich weiß nicht, was ich irgendwo mal gerne sehen würde, wäre Walter gegen Brock Lesnar. Ich glaube, da hätten wir Spaß dran.
Ich glaube, das wäre richtig geil. Ich glaube, das ist auch
mega.
Wir sind auch schon hier gefragt worden, was sind denn unsere Dream-Matches? Ich glaube, so Walter gegen Brock Lesnar generell, alle Walter-Matches. Ich habe gerade gedacht, auch so ein Walter mal gegen Keith Lee fände ich total cool. Walter auch gegen die kleineren Leute, gerade aus dem Main-Roster, fände ich total spannend. Und auch gegen den, wir haben es gegen Seth Rollins, haben wir jetzt ja schon gesehen, aber da noch mal auf einer größeren Bühne, vielleicht auch gegen AJ Styles oder ich weiß nicht was, da sind halt diverse Matches mit gerade einem Walter möglich.
Ey, wo wir gerade dabei sind, was ja. Denkst du denn eigentlich jetzt bei Draft Shake-Up 2020, welche zwei, drei NXTler kommen hoch oder wen siehst du im Main Roster, der runtergeht? Runtergeht ist auch wieder falsch, der zu NXT geht.
Ja, ich würde mir wünschen, dass Cesaro runtergeht, um es mal so zu sagen, mit den Anführungsstrichen. Ich glaube, dass ein Cesaro davon profitieren würde, wenn er wahlweise zu NXT oder zu NXT UK gehen würde.
NXT bitte. Also ich glaube, so toll NXT UK auch sein mag, aber ich glaube, ein Schritt von Raw und SmackDown zu NXT UK ist für mich halt schon ein Rückschritt.
Ja. Das wäre es auf jeden Fall, aber ich würde gern mal einen Cesaro dann hier wieder sehen und dann gibt's ja auch die Möglichkeit, wenn er dann eh schon hier in UK quasi ist, dass er vielleicht dann auch mal wieder in Deutschland häufiger antritt und so. Das wäre so mein persönlicher Wunsch als alter Cesaro-Fan, dass man ihn da sehen würde, aber er wäre auf jeden Fall jemand, den ich bei NXT sehen würde, wo ich mir vorstellen könnte, dass das spannend wäre. Ich fände auch so jemanden wie Dolph Ziggler bei NXT spannend.
Ja, bei mir ist also, Sami Zayn.
Sami Zayn auch, ja, wenn der mal wieder fit ist. Ich meine, der hat ja immer noch anscheinend eine angeschlagene Schulter, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und da muss man mal sehen, aber das sind halt auch so Leute, wo ich mir das vorstellen könnte. Also ansonsten, wenn du jetzt so ins NXT oder NXT UK Roster guckst, bei NXT UK sehe ich jetzt wenige Leute, die unbedingt den Sprung nach oben machen müssten. Imperium ist halt so eine, ja, ist halt so eine Marke irgendwo. Aber da weiß ich nicht genau, inwiefern da ein Walter mitziehen würde, wenn man jetzt sagt, hier, du gehst jetzt zu NXT und du musst jetzt da jede Woche kämpfen oder so, oder alle zwei Wochen. Weiß ich nicht genau, wie da seine Einstellung zu ist, ständig in den USA zu sein.
Wir machen jetzt einfach ein Fantasy-Booking, was wir uns erhoffen. Also zum Beispiel, ich könnte halt sagen, was ich mir denke oder was ich cool fände, wäre halt ein Matt Riddle, der in Main Roster kommt.
Ja,
ein Keith genau. Lee.
Ja.
Auch ein Walter. Ich habe zwar ein Fragezeichen dahinter geschrieben, aber ich glaube, er würde funktionieren. Und ich hätte halt Bock drauf. Und ich mache einfach Fantasy-Booking, dass er auch Bock drauf hätte. Und ich denke auch, dass 2020 das Jahr sein wird, in dem Adam Cole endlich aufsteigt. Weil der gehört für mich langsam muss man den da reinhauen. Für mich.
Mit der Undisputed Era oder ohne Undisputed Era?
Das ist die Frage, sowohl als auch. Es ist für mich beides okay, nur ich will unbedingt, dass dieser Mann endlich bei Raw und SmackDown ist und dann halt sehr, 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 sehr schnell sehr weit nach oben gepusht wird.
Hat man ja schon so ein bisschen im Vorfeld des Survivor Series angedeutet, ne? Mit dem
ja, eben.
Match unter anderem Daniel Bryan. Man sieht da offensichtlich was in ihm. Also irgendwann wird er wechseln. Ich glaube, das steht außer Frage, aber noch hält er ja das große Gold. Insofern wird er da erstmal ein bisschen bleiben. Auch abwarten, wer da bei NXT nachrückt natürlich. Ne? Wer wird da in Zukunft quasi ja einen Adam Cole herausfordern? Ist es jetzt wieder dann irgendwie dann doch irgendwann wieder Johnny Gargano, Finn Balor oder sonst irgendwas? Das werden wir dann in nächsten Wochen sehen. Oder eben auch ein Tommaso Ciampa, den darf man ja auch nicht vergessen. Der ist ja auch noch da und der bleibt ja wohl auch da, so wie ich das verstanden habe, genau. Nach der letzten Meldung.
Der wird auch nicht mehr wechseln, der wird da bleiben. Für immer.
Genau das, ja. Also von daher sind da auf jeden Fall ziemlich viele spannende Möglichkeiten gegeben, aber das sind so, also die Namen, die du genannt hast, Matt Riddle, Keith Lee, also auch Keith Lee, ich glaube, den hat man ja auch schon mal so ein bisschen ausprobiert jetzt bei der Survivor Series, ob der funktionieren kann und das hat man ja gesehen, dass der funktioniert und dass ein Matt Riddle auf jeden Fall zu größerem bestimmt ist, das sagen wir schon, seitdem er bei WWE angekommen ist und auch schon also noch davor bei den Indies unterwegs gewesen ist.
Ja, vor allem, hat er direkt die erste Fehde. Also, Entschuldigung, du brauchst einfach nur machen vor WrestleMania, lassen Goldberg hin rausstellen und dann kommt ein Matt Riddle raus. Du hast die Fehde, auf die Fans so Bock haben, weil es halt so echt ist.
Genau, das fragte der Tobi übrigens noch. Die Frage schmeiße ich dir gleich ein. Wird man 2020 Riddle gegen Goldberg sehen oder Riddle gegen Lesnar?
Dahingehend, weil Goldberg sagte ja auch, er hat noch nicht aufgehört. Also der wird noch ein Match haben.
Da gehe ich fest von aus,
ja. Und WWE, wenn die klug ist, diese Matt Riddle Goldberg Storyline, das ist ja eigentlich nur Social Media, aber jeder hat's mitbekommen. Das ist bei jedem WWE YouTube-Kanal oder sonst was, wo es um Wrestling geht, einfach besprochen worden. Und das ist so präsent. Das wird halt 2021 nicht mehr so im Hinterkopf sein. Das ist nicht mehr, das Momentum wäre weg. Wenn du es machen willst, musst du es eigentlich jetzt machen. Und ganz ehrlich, das Ding kannst du auch bei Mania rausballern und es würde funktionieren.
Ich weiß ja nicht, ob man das 2020 bei WrestleMania bringt oder so, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das
aufeinander treffen sehen. Oder so.
Ja, ja, genau.
Aber das ist halt für mich ein Match, das musst du eigentlich 2020 bringen.
Ja. Sehe ich auch so, weil noch ist es heiß und eigentlich musst du es machen irgendwo. Und dann weiß ich aber nicht genau, ob ein Goldberg dann Bock hat, sich hinzulegen.
Ich weiß nicht. Ich glaube, da kommt es ein bisschen darauf an, wie das vom Umgang her ist, Backstage, vor allen Dingen, ob es halt nur ein Match gibt. Ich glaube nämlich, das ist sowas, das würde ich gerne sogar als Fehde haben wollen.
Okay.
Und wäre es einfach nur eine Mini-Fehde, einfach nur zwei Matches. Lass das erste Match Goldberg gewinnen und dann halt irgendwie weitermachen. Dann gibt's den Payoff, das Finale, das zweite Match und das gewinnt dann Riddle.
Aber ja.
Ich hätte da einfach voll Bock drauf und ich gebe halt so durch den Podcast mit Stone Cold, ich finde halt Goldberg ist halt nicht der Assi, für den ich den immer gehalten hab. Der hat halt, der ist halt sehr ehrlich, wie er halt zum Wrestling steht und so. Aber es ist nicht, dass er das hasst, sondern der denkt halt sehr businesslike und gerade wenn er businesslike denkt, ja, warum denn nicht?
Ja. Es wäre auf jeden Fall eine mögliche Fehde, sagen wir es mal so, für einen Goldberg. Ich weiß nicht, ob ich ihn oft sehen möchte. Das ist halt so mein Problem. Ich tue mich da so ein bisschen schwer mit, ob ich einen Goldberg noch häufiger im Ring sehen möchte. Aber ja, man sollte das Match irgendwo bringen, einfach weil es Geld ist. Das ist eine ganz logische Konsequenz eigentlich daraus, um es auf den Punkt zu bringen. Das Ding hat Aufmerksamkeit kreiert. Entsprechend steckt da Geld hinter. Und da kann man was draus machen. Also insofern denke ich, dass wir das irgendwann mal sehen werden. Genauso auch Riddle gegen Lesnar. Also ich meine, das schreibt sich auch von selber. Genauso auch, was wir jetzt auch gehabt haben. Der Dominik hat uns deswegen angeschrieben. Lesnar gegen Lashley. Allein auch hier der MMA-Hintergrund, die körperliche Physik der beiden irgendwie, was die beiden mitbringen. Auch das wäre ein interessantes Big-Man-Match, was du mal bringen kannst. Ob man das jetzt unbedingt sehen will, ist das eine, aber ich glaube, dass das so von der Anziehungskraft und von der Attraction an sich schon spannend wäre. Also rein auf dem Papier. Ich weiß nicht, ob das jetzt das geilste Match der Welt werden würde.
Ich glaube, das könnte schon ein geiler Fight sein, wenn die halt sagen, komm, wir ziehen einfach beide mal durch. Und ich glaube, beide sind so Kandidaten, die das mal gerne machen.
Ja, deswegen.
Dann kann es halt wirklich gut sein. Also, nee, da mach ich mir keine Sorgen. Aber da hätte ich schon Bock drauf. Das wäre halt vor allen Dingen mal was so organisch einfach von allein schon passt.
Ja. Aber manchmal hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass man sich so Matches eben auch aufhebt für die Zeit, wo man keine Ideen hat.
Du meinst also jetzt?
Letztes Jahr oder das Jahr davor, man weiß es nicht. Kommen wir zu Road to WrestleMania. Was erwartest du dir vom Rumble? Wer sind deine Rumble-Picks? Da haben wir schon zuletzt ein bisschen drüber gesprochen. Was erwartest du dir von WrestleMania? Und glaubst du, du hast gerade den Namen Edge hier in den Pott geschmissen, wir kriegen noch ein paar Comebacks in diesem Jahr? Vielleicht auch zum Rumble schon?
Ja, John Morrison wird zum Rumble wiederkommen.
Der ist ja schon da.
Ja, aber da halt richtig.
Okay, du meinst, er wird dann zum ersten Mal im Ring stehen. Er wurde jetzt ja bei SmackDown, genau. Ist er zum ersten Mal aufgetaucht.
Also ich denke mal zumindest, dass da halt erstmal im Ring. Und Edge, ja, Edge wird halt, ist für mich im Moment auch jetzt der zweite Siegkandidat für den Rumble. Ja, es heißt nicht, dass ich das super finde, aber es wäre halt so, ich kenne da eh deinen Favoriten. Bei dir ist das nämlich genau dasselbe Denken wie bei mir, dieses Standard-WWE-Sicher-Booking. So, wer kommt da in Frage, wenn es um Sicherheit geht? Ja, dann nimmst du entweder einen Roman Reigns, deinen Pick.
Ja.
Oder du nimmst halt einen Mega-Comeback-Kerl, wo es halt viel guckt, Moment gibt für die Fans und sind dann eh alle happy, dass er dann im Main Event auch noch am besten steht von WrestleMania. Das wäre halt Edge. Weil da wird halt keiner meckern.
Nee, ich tue mich da eben nur so schwer mit, weil ich da immer noch so Angst vor habe und weil er eben der auch ja nicht mal der Allerjüngste ist, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ne? Der ist inzwischen auch 46.
Wem sagst du das? Also ich.
Dir!
Ich muss das auch nicht unbedingt haben und ich habe auch ein bisschen Sorge. Ich meine, er würde keine Freigabe kriegen, wenn die Gefahr zu groß wäre, aber wen siehst du denn sonst als Sieger beispielsweise vom Rumble bei Männern? Da ist doch sonst keiner.
Nö.
Also, Reigns. Oder so ein Überraschungssieger. Ich hätte mal wirklich Bock auf einfach einen richtig fetten Überraschungssieger. Adam Cole, Baby. Das wäre mal cool. So mal wirklich, dass die WWE mal Mut zeigt. Und sei es einfach nur in diesem Moment, dass sie halt sagt, nee, wir machen mal einen ganz anderen und auf den bauen wir auch.
Das wäre mal spannend, ne? Wir haben da, glaube ich, auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, dass wir schon lange keinen wirklichen Überraschungssieger mehr gehabt haben. Hätte mal wieder was irgendwie. Aber auch da, ich sehe das nicht so recht. Und ob man jetzt nach dem Survivor Series Sieg jetzt nochmal einem NXTler quasi so den großen Spot hier gibt, halte ich für relativ unwahrscheinlich.
Ich weiß, aber es ist keines Fantasy-Booking.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich fände es mal spannend, sagen wir es mal so. Oder eben auch jemanden aus dem Main-Roster, der vielleicht jetzt zwar schon so am Main-Event kratzt, aber dann noch nicht komplett da ist. Zum Beispiel Kevin Owens fände ich spannend. Also, ich sehe ihn da nicht als Favoriten, aber ich fände es spannend, ihn in der Rolle zu sehen.
Ist denn der für dich momentan so ein Bereich, dass du sagst, der hat jetzt eigentlich den Status wieder, dass man sagen kann, jo, gewinnst Rumble bis jetzt Main-Event?
Nö, aber durch den Rumble-Sieg kann man ihn ja dahin drücken, um dieses schöne Wort wieder zu benutzen.
Guck mal, das Schlimme ist halt, dass wir beide irgendwie von Roman Reigns ausgehen, obwohl der ja eigentlich auch nicht im Main-Event gerade rumspielt. Aber ja, schlimmer ist es bei mir gerade beim Frauen-Rumble. Wo ich letztes Jahr richtig Bock drauf hatte. Ja. Dieses Jahr irgendwie, ich habe keine Ahnung, wer da gewinnen soll, außer Sicherheit zu halber Charlotte oder so.
Ja, aber da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man nochmal sagt, wir lassen hier jemand von NXT gewinnen. Weil das ist, ja, zum Beispiel, eine Io Shirai sehe ich da als Kandidatin. Vielleicht sogar, ganz im Ernst, dann lass eine Rhea Ripley gewinnen, auch wenn sie NXT Champion ist. Dann wird die halt in den Himmel gepusht irgendwo.
Das wird die 2020, warts ab.
Mark my words. Ja, also das wäre eben dann auch noch so eine Kandidatin. Ansonsten, ich sehe für WrestleMania relativ klar ein Match zwischen Roman Reigns und den Fiend. Das ist für mich sowas, was relativ fix für mich ist als Match um die SmackDown Championship.
Kann ich mal was fragen, was halt jetzt wieder so Grumpy-mäßig klingt?
Mach mal.
Bist du denn schon irgendwie heiß auf Mania? Weil das habe ich bislang bei mir noch nicht, weil ich irgendwie jetzt so noch nicht die mega Traumpaarung im Kopf habe von wegen, ey ja, komm, das deutete sich an, da geht's jetzt hin. Weil letztes Jahr zum selben Zeitpunkt war da zum Beispiel, das mit Becky Lynch, wo einfach so, oh ja, ich will dieses Traummatch haben bei Mania. Da haben wir schon spekuliert und jetzt habe ich dieses Jahr das noch gar nicht.
Es plätschert momentan alles so ein bisschen dahin, ne? Das ist so der Problemfall hier. Also mir fehlt derzeit auch noch so ein bisschen der Funke irgendwo, der da kommen soll, ne? Also kann ich total nachvollziehen, dass du sagst, du bist jetzt noch nicht heiß. Ich hoffe, das kommt mit dem Rumble irgendwo. Ja. Dass da Storyline-Verwicklungen sind, wo ich sage, das finde ich cool. Wenn es dann Roman Reigns wird, werden wir natürlich dann hier wieder sitzen und sagen, oh, erst Hundefutter und genau. Erst Hundefutter und Hundemaskottchen und dann das hier auch noch. Die Usos haben wir jetzt ja auch wieder da. Ich weiß nicht. Mir fehlt derzeit auch so ein bisschen der emotionale Anker, dass ich da komplett invested bin.
Hast du eigentlich den News-Sheet gelesen, dass halt jahrzehntelanger Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen Backstage gesagt haben soll, dass sie noch nie erlebt hat, dass die WrestleMania-Card so spät noch nicht feststeht?
Tja.
Das soll bislang halt wohl nicht komplett noch alles offen sein, noch nichts irgendwie festgelegt, sondern dass man jetzt noch on the fly quasi Richtung Rumble noch erst booken muss, wo die Reise überhaupt hingehen soll.
Ja, so fühlt sich halt auch an.
Ja.
Wenn man ehrlich ist. Ja, schwierig. Also deswegen, also das ist ein Main Event, wenn ich zu Raw gucke, wo ich jetzt mal ausgehe davon, dass ein Lesnar weiterhin Champion sein wird. Wer wird einen Lesnar herausfordern? Willst du einen Seth Rollins mit AOP plötzlich wieder haben? Tue ich mich schwer mit, weil das eigentlich nicht so recht zur Rolle eben passt. Ne? Und dann wird's eben dann auch schon dünn.
Nein, es ist mega dünn. Also du hast halt auch Leute wie ein Aleister Black, die eigentlich das Zeug hätten, aber die hast du halt noch lange nicht so aufgebaut. Andrade auch nicht.
Ja.
Styles muss ich nicht nochmal gegen Lesnar jetzt direkt wieder haben. So, jetzt gehe ich das Roster durch, lese durch. Da wird's halt sehr, sehr, sehr eng. Da ist halt nur noch ein Randy Orton beispielsweise da. Ricochet, nee. Samoa Joe, nö.
Seth Rollins. Das man ja auch gerade so ein bisschen, aber nee, also das, denn Seth Rollins ist halt der Einzige und der ist Heel und dann haben wir Heel gegen Heel und quasi nochmal ein Rematch vom vorherigen Jahr von WrestleMania, ne? Also das kann es halt dann auch irgendwo nicht so recht sein und Seth Rollins geht ja gerade in eine ganz andere Richtung. Das hat auch der Robert bei Facebook gefragt, ne? Wie glaubt ihr, wie die Storyline mit Rollins und AOP weitergeht? Weil er befürchtet so ein bisschen Shield 2.0. Trotzdem kann man ihn ja da nicht in die Rivalität mit Lesnar stecken. Ne? Also das macht es ja dann echt ein bisschen schwierig. Weil worum fädelt gerade Seth Rollins mit AOP? Also was wollen die? Man weiß es nicht, oder?
Ja, du stellst gerade eine Frage, wo ich gerade ein riesen Fragezeichen im Kopf habe, wie ein Metal Gear Solid. Ich habe keine Ahnung, worum es da gerade geht. Was jetzt die Hauptmotivation ist, weiß ich nicht. Ist halt angepisst wegen Fans und allem anderen, aber das große Ziel, keine Ahnung.
Ja, eben, das ist halt das Ding, ne? So das ne, was möchte diese Fraktion? Möchte sie dominieren? Okay, machen sie ja und verhauen andere Leute. Cool, aber ansonsten fehlt da ja ein bisschen was. Wir haben natürlich noch einen Drew McIntyre, der jetzt ja zuletzt auch nochmal stark dargestellt worden ist, aber da sehe ich es eher so, dass man ihn jetzt aufbaut, damit er im Rumble vielleicht gut aussieht und dann wird er von Roman Reigns rausgeworfen.
Ja, kann sein. Vielleicht verliert auch Lesnar den Titel beim Rumble. Und geht das so? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es eben auch nicht. Also es war auch eine häufig gestellte Frage, gegen wen verliert denn Brock Lesnar seinen Titel? Und derzeit sehe ich bei Raw eben keinen, der in die Richtung aufgebaut wird. Ich fände Kevin Owens eben spannend, aber ich glaube nicht dran. Also alles, was mir fehlt, ist Glaube derzeit.
Ja, ich glaube einfach, die WWE hat halt durch seinen nicht so mega guten Run als Champ auch ein bisschen das Vertrauen verloren.
Ja.
Also, schwierig. Ich habe gerade keine Ahnung, wer es da um den Titel fehlen soll. Ich meine, was mir da vorstellen könnte, wäre ja beispielsweise, machen wir das anders, machen wir dann, beim Rumble gibt es halt Lesnar gegen Reigns. Reigns gewinnt den Titel und im Rumble gewinnt Rollins den Rumble durch AOP.
Und so. Aber du kannst doch jetzt nicht vom Rumble noch Reigns zu Raw trainen.
Ja, irgendwas muss man ja machen. Ich weiß
glaube ich nicht.
Also guck dir mal das War Roster an, da ist ja eigentlich kein Main Eventer sonst mehr. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn du dir die Liste direkt, ich hab sie gerade offen, das ist halt schon irgendwie, das Gefühl ist halt, das hast du ja glaube ich dann auch, wenn du dir die Namen anschaust, das ist so, jeder Kandidat, der Main Event Potenzial hat oder Main Eventer ist, das hatten wir halt schon.
Ja, ja. Oder es wären dann doch wieder Kane Velasquez, Tyson Fury oder sonst irgendjemand, den man von auswärts holt.
Ja, weil der darf das dann anscheinend nicht kommen, weil WM, ja. Wenn man es richtig gelesen hat und stimmen sollte.
Theoretisch, ne?
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung.
Und das wäre dann auch wiederum kein, wie ich finde, kein sonderlich WrestleMania-würdiger Hauptkampf oder Titelkampf, finde ich, sondern das wäre eben so eine Attraction. Die können sie von mir aus in Saudi-Arabien haben, aber WrestleMania muss ich nicht unbedingt einen Tyson Fury sehen. Vielleicht einen Cain Velasquez, wenn er mal trainiert ist und wenn er wirklich ein bisschen weiter ist und wenn er sich ein bisschen hochgearbeitet hat.
Wenn er wirklich trainiert ist. Das war nicht sicher.
Nee, der war ja auch nicht fit. Also, der hat ja auch Knieprobleme gehabt und so. Also, von daher bin ich da so ein bisschen nachgiebig. Aber insgesamt fehlt da eben einfach schon noch ein ganzes Stück. Und Tyson Fury, also sorry, also auch da Attraction, ja. Also auch Braun Strowman gegen Tyson Fury hätte man natürlich irgendwie bei WrestleMania bringen können, so wie früher Big Show gegen Akebono.
Ja, aber das hat nicht solche Wellen geschlagen, wie WWE sich, glaube ich, das erhofft hatte.
Ich glaube auch.
Ich glaube, allein deswegen ist das schon nicht mehr so interessant. Ich habe keine Ahnung. Also mal ganz ehrlich, Frage an die Hörer, was denkt ihr, gegen wen wird Brock Lesnar um den Titel bei WrestleMania kämpfen?
Oder gegen wen wird er den Titel verlieren? Das ist ja auch eine interessante Frage, weil er kann ihn ja auch nicht bis in alle Ewigkeit halten.
Ja, aber das haben wir schon mal gesagt.
Ja, das stimmt, aber er wechselt ja auch im Endeffekt nur die Gürtel. Also er hält immer irgendeinen Titel, aber mit wechselnden Farben so ungefähr. Spannende Sache auf jeden Fall. Ansonsten, ich würde mir natürlich für WrestleMania wieder irgendein schönes Midcard-Leiter-Match wünschen. Ich habe mir jetzt letztens nochmal WrestleMania 32 angeguckt mit dem Seven-Man Ladder-Match um den IC-Title. Sowas fände ich cool, vielleicht für SmackDown oder vielleicht auch für NXT oder sowas.
Lass da so ein Aleister Black und Ricochet alle rein da. Dann hast du ein fantastisches Match.
Ja, genau. Also einfach mal keine Ahnung, von mir, es hängen zwei Gürtel oben drüber und dann kann der Sieger sich den aussuchen oder sonst irgendwas. Also irgendwas, dass da was Spektakuläres bei rauskommt, weil du hast die Leute da, die da auch was draus machen können. Siehst du noch irgendwelche anderen Rückkehrer, also The Rock oder sonst irgendwas, für WrestleMania im Speziellen?
Bei The Rock weiß ich nicht, wie sein Terminkalender aussieht. Also ich glaube halt nicht, dass The Rock nochmal ein Match haben wird. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal einfach mit What Culture Wrestling. Er hat mal in den Ring geworfen. Stone Cold Steve Austin. Das wäre natürlich schön. Da hätte ich schon Bock drauf. Und zwar gegen den Rückkehrer CM Punk.
Genau, was ist mit CM Punk? Siehst du ihn als jemanden, der dann vielleicht doch noch zurückkehren wird?
Ja, ich glaube schon. Allein schon, irgendwann wird halt auch der ganz dicke Paycheck winken. Und bei WWE haben wir so oft erlebt, dass halt gerade große Zwistigkeiten irgendwann beiseite gelegt wurden. Ich glaube aber nicht, dass es 2020 passiert. Ich fände es cool, ich fände es beim Rumble mega. Bitte als Nummer 30. Ich glaube, Kai würde dann in Ohnmacht fallen. Aber ich glaube, das ist eher so ein Kandidat für 2021, wenn er zurückkehren sollte. Obwohl, er wird halt auch nicht jünger, ne?
Wollte ich gerade sagen, also da ist dann auch irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich glaube, dass wir ihn schon 2020 wieder irgendwo, vielleicht Richtung Money in the Bank, um so ein bisschen History Repeating zu betreiben.
Ja, aber wenn du richtig Geld verdienen willst, musst du den doch eigentlich bei Mania rausballern, oder nicht?
Ja, natürlich, eigentlich ja.
Also, aber meine, das Dream-Match wäre, also Dream-Match, Dream-Booking wäre doch, glaube ich, für jeden Fan Nummer 30 beim Rumble oder meinetwegen Nummer 1 als Mega-Überraschung ein CM Punk und dann gewinnt er das Ding. Da würde eh die Crowd die ganze Zeit nur auf seiner Seite sein. Und dann hast du das allererste richtige Single-Match nicht vorher, sondern erst dann bei WrestleMania.
Ach, ich sag dir, Roman Reigns gewinnt den Rumble und dann, während er feiert, kommt dann Cult of Personality. Oder bei WrestleMania kommt das. Roman Reigns gewinnt den Titel von The Fiend. Es wird dunkel, der Fiend ist weg und dann ertönt Cult of Personality.
Ich hätte da nichts gegen. Also ich hätte generell nichts gegen, wenn CM Punk nochmal zurückkommt. Und vor allen Dingen jetzt zu WrestleMania-Zeit. Man muss ja auch sagen, die müssen ja auch bei WrestleMania, das ist halt einer der größten Payoff-Tage überhaupt für, oder Wochen für WWE. Und wenn man Geld machen will, dann kannst du das damit machen. Dann kannst du nämlich auch Vorfreude generieren und Interesse medial. Weil ich glaube, das fehlt einfach noch. Momentan so der Aufhänger, wie du halt medial mega Interesse aufbauen kannst. Letztes Jahr hattest du das beispielsweise mit Becky Lynch, dass du halt sagen kannst, Frauen-Main-Event. Ja. Erstmals, da war halt die mediale Präsenz da. Nur was wäre das dieses Jahr? Irgendwas muss ein Aufhänger sein.
Den sehe ich eben noch nicht. Auch mit diesem Piraten-Gimmick von WrestleMania sehe ich das noch nicht so ganz. Aber genau, das fehlt derzeit noch so ein bisschen. Ne? Letztes Jahr war es relativ klar, dass diese Becky Lynch-Geschichte plus auch irgendwo Seth Rollins gegen Brock Lesnar stand ja auch schon gefühlt irgendwo fest, dass das die beiden Main-Events sein würden. Heute schwimmen wir da so ein bisschen, ja, ich wollte gerade sagen, schwimmen wir im Dunkeln, aber tappen so ein bisschen im Dunkeln, wie es so schön heißt.
Apropos Dunkeln.
Deswegen.
Ja. Ich grätsche jetzt voll dazwischen. Meine große Sorge ist ein bisschen, dass man zu sehr auf Fiend baut. Und dass man denkt, okay, das ist der heiße Scheiß. Das wird bei WrestleMania auch der heiße Scheiß sein. Und dass man halt nicht denkt, wie man die Zeit bis dahin gut nutzt, um den halt weiter zu pushen. Weil The Fiend ist bei mir momentan so die größte Sorge bei WWE 2020.
Ja, das ist auch was übrigens bei den Hörereinsendungen hier ganz weit oben steht. Also nach dem Motto, übersteht The Fiend WrestleMania und den Kampf gegen Roman Reigns, bleibt das dabei und so weiter. Wir haben zuletzt schon darüber gesprochen, dass der Fiend-Charakter so ein bisschen sich abnutzt. Ich finde jetzt in der Fehde mit Daniel Bryan und The Miz hat er noch mal ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Ich habe auch Bock, muss ich ehrlich sagen, auf das Match zwischen Daniel Bryan und dem Fiend beim Rumble. Es wird kein schönes Match werden, wissen wir. Es wird rotes Licht geben. Das mögen die einen, die anderen mögen es nicht. Aber ob er dann so auf der ganz großen Bühne im Main-Event quasi oder im anderen großen Match, ob er da so glänzen kann und auch wie es sein wird, wenn er die erste Niederlage einsteckt, weil es wird ja auch gerüchtet, dass er eventuell dann bei WrestleMania den Titel verlieren könnte.
Gegen Roman Reigns. Hey,
gegen Roman Reigns, ja. Das ist halt eine schwierige Kiste. Ich weiß es nicht. Also man hat sich da natürlich in eine kleine Sackgasse reingebuckt, indem man den Fiend eben so stark hat aussehen lassen in seinen Matches, im Gegensatz zu dem Bray Wyatt-Charakter selbst. dass jeder, der jetzt kommt, entweder extrem gut aussieht oder natürlich wie ein Roman Reigns dann wieder wie der strahlende Ritter in der schillernden Rüstung aussieht, was die Fans von heute eben auch ankotzt. Das kann man ja nicht anders sagen.
Kriegst du gerade Bauchschmerzen, wenn du an WrestleMania denkst?
Ja, so ein bisschen. Ne? Ich hab vor allem Bauchschmerzen in Bezug auf den Fiend, weil ich eigentlich dieses Gimmick so faszinierend finde und zugleich aber eben Angst davor habe, dass 2020 so ein Schicksalsjahr für den Fiend werden könnte. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man das da wirklich komplett vor die Wand fährt oder, wo ich nicht ganz so viel Hoffnung rein habe, dass man da einen Twist findet, dass der Fiend-Charakter langfristiger frisch wird. Also ich glaube, der Fiend-Charakter wird wahlweise 2020 deutlich, deutlich größer werden, als es heutzutage noch so ist, dass er wirklich nochmal einen Schub bekommt. Oder er wird wirklich nicht zerstört, aber er wird trivialisiert. Das heißt also, dass er dieses Besondere, was er jetzt noch hat, dass er das verliert und dadurch diese Zugkraft, die er hat, zunehmend verliert. Wie das ja beispielsweise letztes Jahr auch eine Becky Lynch vielleicht auch gehabt hat, die auch extrem groß gewesen ist zum Anfang des Jahres und dann eben ab Mitte des Jahres eigentlich so sukzessive abgesackt ist.
Und das Jahr davor Braun Strowman.
Zum Beispiel auch,
also,
ja.
Also ich glaube nämlich, das wird, so wie Braun Strowman, sowas wird The Fiend passieren. Das ist so meine Vermutung, nicht mein Wunsch. Im Gegenteil, ich wünsche mir was ganz anderes. Aber ich habe das Gefühl, dass The Fiend schon innerhalb der ersten Jahreshälfte komplett das Momentum verlieren wird. Oder er ist schon jetzt gerade dabei. Und dass man das halt nicht auffangen wird, weil man zu spät realisiert, dass man halt gerade ein Problem haben könnte. Und dass er dann, er wird nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, aber dass halt sich das alles abnutzt, dass man halt wenig Entwicklung drin hat und dass man zu sehr auf diesen, ja, es funktioniert doch, lass doch das nicht kaputt machen, solange es so gut funktioniert und er ist der geile, heiße Scheiß, dass man dadurch sehr viel kaputt macht und er dann irgendwann in der Midcard ist und dann ist er halt einfach nur noch, ja, so quasi ein bisschen die freaky Attraction, aber ohne halt dieses Momentum, das wird, ich gehe davon aus, das wird dieses Jahr sehr fix weggehen.
Das befürchte ich eben auch. Also das ist ähnlich, guck mal, Undertaker beispielsweise, wenn man da 93 anschaut, um diesen Vergleich zu ziehen, der Grusel-Gimmicks, der dann eben gegen den Giant Gonzalez fädet und einfach da so ein bisschen in der Midcard rumdümpelt, eher dann da quasi zwischengeparkt wird, eher dann Ende des Jahres wieder so ein bisschen um den Titel fädet. Ich weiß es nicht. Ich tue mich da auch sehr, sehr schwer mit, wie man das mit dem Fiend schaffen wird, weil der eben sowas Besonderes ist und weil der jetzt inzwischen auch durch die Art und Weise, wie er dargestellt worden ist, eigentlich ja kaum noch glaubwürdig besiegt werden kann. Und wenn dann das gerade ein Roman Reigns ist, haben wir mit dem Fiend fast so ein Lesnar-Problem, oder?
Ja, für mich würde ich eher sagen, wir haben ein Becky Lynch-Problem.
Ja, oder so.
Weil das erinnert mich gerade momentan so krass an Becky Lynch und an Braun Strowman vor, du hast halt jemanden, den du aufbaust, den du merkst, es klickt total, dann pushst du denjenigen, weißt aber nicht, ja, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus, ohne halt das Momentum wegzunehmen und vor allen Dingen, was ist jetzt der längere Plan dahinter? Ich glaube halt nicht, dass man momentan einen sehr langen Plan hat, sondern eher einen mittelfristigen, der halt vor allen Dingen auf Bray Wyatts Kreativität beruht. Aber was ist es das Ziel von ihm? Was wird jetzt wirklich passieren? Was passiert eben, was ist unser Plan B eben für die erste Niederlage und wer wird die ihm verschaffen und Co.? Da sehe ich halt nicht so viele Ideen hinter und das ist halt meine Sorge ein bisschen. Aber wenn wir jetzt eh schon dabei sind, was denkst du denn so Richtung SummerSlam? Wer wird da so ein Main Event sein und sehen wir da vielleicht jemand anderes als Roman Reigns oben oder wird es halt das Jahr des Roman Reigns oder des Fiends?
Ja, mein Problem ist, dass ich wenig Leute aus der Midcard sehe, die wirklich da weiter nach oben greifen könnten. Also ich bleibe hier dabei, Kevin Owens, glaube ich, ist jemand, den man jetzt so peu à peu wieder so ein bisschen aufbaut und den man da oben wieder versucht, so ein bisschen festzusetzen. Deswegen würde ich da mal in Richtung Kevin Owens gehen, wenn er nicht bei WrestleMania schon eine größere Rolle spielt. Seth Rollins werden wir immer noch weiter im Main Event sehen, da wahrscheinlich auch noch mit AOP an der Seite. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man ihn da als Heel-Charakter ein bisschen länger da platzieren wird. Es tut mir leid, ich sehe den Reigns einfach als ganz klaren Titelträger beim SummerSlam. Und das tut mir so ein bisschen in der Seele weh. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass auch eine Brock Lesnar über WrestleMania hinaus den Titel noch hält. Weil es kann ja auch nicht sein, dass ein Lesnar immer, jetzt ausgerechnet bei WrestleMania, immer seinen Titel verliert, oder? Also, das wäre ja auch ein bisschen merkwürdig. Also, deswegen tue ich mich da eben ein bisschen schwer mit. Ich hoffe, dass man es irgendwie schafft, auch aus der Midcard ein paar Leute nach oben zu ziehen. Also allen voran natürlich so ein Aleister Black oder für mich auch ein Buddy Murphy oder einfach so ein paar neue Gesichter. Für mich auch ein Ricochet, der ja derzeit komplett verschütt irgendwie ist, gefühlt.
Fassen wir es doch zusammen. Eigentlich alle NXTler, die richtig große Namen waren, die man hochgezogen hat.
Genau, auch Drew McIntyre packe ich da übrigens auch irgendwo mit rein. Ich finde, dass man den auch noch nicht richtig positioniert hat. Klar, irgendwie dominant und gefährlich, aber was hat er denn bis jetzt irgendwo geleistet? Weil jedes Mal, wenn er dann quasi an der Reihe gewesen wäre, dass er hier zerstören und dominieren sollte, hat er doch immer wieder eins auf die Nase gekriegt und hat immer wieder eine Niederlage eingesteckt.
Ja, Andrade ist also noch ein Kandidat für mich, der halt Richtung SummerSlam, wenn man halt klug vorgeht, da vielleicht so Main-Event-Bereich kämpfen könnte.
Das stimmt, das stimmt. Also Andrade haben wir ja auch schon gesagt, das ist ja eh jemand, von dem wir, glaube ich, alle sehr, sehr viel halten, der alles mitbringt, was man braucht.
Vor allem demografisch für WWE interessant. Ich weiß, das klingt doof, aber es ist halt einfach der Unterschied, weshalb ich denke, dass er eher einen Push kriegt als Aleister Black, weil du halt einfach die mexikanische Zielgruppe voll abgreifen kannst.
Ich glaube aber, dass er gerade jetzt erstmal quasi mit diesem mexikanischen Trio da so ein bisschen bei Raw erstmal bedient ist. Und ich glaube, das wird auch so Richtung SummerSlam, nicht Richtung SummerSlam, Richtung Rumble und die Monate danach, glaube ich, wird das erstmal dahin weitergehen. Aber klar, da wäre auch jemand, wäre da nicht dieser Blocker Brock Lesnar, weißt du? Also den sehe ich halt echt so, der steht halt da irgendwo und du kommst nicht an dem vorbei. Also das ist ja...
Er ist zu groß. Man hat ihn einfach zu groß gepusht. Und er ist eine zu große Hürde, als dass du halt jetzt beispielsweise vorstellen könntest, dass ein Andrade als Überraschungssieger den mal platt machen könnte. Weil das gibt es halt nicht. Bei Lesnar gibt es halt nicht dieses, jetzt kommt Überraschungssieger aus der Upper Midcard. Nee, es muss ein etablierter Main-Eventer sein, der am besten auch noch vorher auf die Mütze bekommen hat. Und der muss es dann irgendwie schaffen, nach jahrelangem Kampf ihn doch flach zu legen.
Genau. Kennst du das Spiel Lemmings?
Ja, klar.
Ja, ne? Da gibt's doch auch diese Blocker-Lemmings, die du so da hinsetzt und die halt strecken doch so ihre Arme aus, so nach links und rechts. Und wenn dann ein anderer Lemming dagegen läuft, läuft der einfach nur zurück und den Weg wieder runter. Und so ähnlich ist Brock Lesnar. Brock Lesnar steht da auch, hat seine Arme ausgestreckt, da kommt ein Gegner an, läuft gegen ihn und dann geht's erstmal in der Card weiter nach unten.
Ja, vor allen Dingen Bedeutungslosigkeit und
genau.
Das einzige Blöde ist halt, dass man anders als bei Lemmings nicht so noch den Zusatzbutton hat, wo man die Lemmings explodieren lassen kann.
Genau, wir können leider nicht Brock Lesnar sprengen. Es tut mir leid, das geht leider nicht. Aber ich fände es sehr lustig, wenn er dann da stehen würde und würde sagen, oh no, und dann macht puck und dann explodiert er.
Wann ist denn der nächste Shake-Up? Weiß man das eigentlich? Weil eigentlich haben die das jetzt zuletzt doch immer direkt nach WrestleMania gemacht.
Gerüchteweise um den Dreh, aber ist noch nichts bekannt, logischerweise. Ich denke mal, das wird man dann sukzessive dann danach machen, schätze ich mal.
Ja, weiß Bescheid, ne? Nach WrestleMania, dann Shake-Up, dann kommt's Main Event, SummerSlam, Roman Reigns gegen Brock Lesnar.
Wo siehst du denn Braun Strowman? Jetzt, wir haben ihn zuletzt tanzen sehen.
Lass uns darüber nicht reden. Ich finde das so traurig, dass man halt einen Typen, der vor 2 Jahren so ein Momentum hatte, sondergleichen, dass wir doch alle sagten, ja, das ist seine Zeit, sein Moment, jetzt kriegt er den Titel, der absolute Main-Eventer, das ist ein Monster. Und dann hat man eigentlich 2 Jahre lang alles dafür gemacht, dass es halt kein Monster mehr ist. Ich finde das, ich kann das einfach nicht verstehen, weil der Kerl hat ja alles mitgebracht. Das war auch von den Storylines, von Backstage-Segmenten so beeindruckend und bombastisch, als er den Krankenwagen umgeworfen hat. Super. Und jetzt ist es halt einfach so für mich nur noch eine Attraction, ein bisschen vergleichbar mit Big Show. Irgendwann. Der halt so seine Auftritte hat, mal eben ganz kurz seine Stärke demonstrieren kann. Zeitgleich aber auch noch so lustig ist und auch dieses um den Ring laufen, was halt beim ersten Mal, ich fand es super. Ich fand das einfach echt beeindruckend und dann halt immer wieder gemacht wird. Da ist alles kaputt gegangen, was man irgendwie kaputt hätte machen können bei mir.
Siehst du bei WWE jemanden, der den großen Durchbruch nach oben schaffen wird? Vielleicht auch, wir haben doch gar nicht über Tag Teams gesprochen. Wie wird Tag Team Wrestling bei WWE im Jahr 2020? Ich meine, genug gute Tag Teams sind da. Wird das eine größere Rolle einnehmen 2020, als es das vielleicht 2019 gemacht hat?
Ich glaube leider nein. Weil die guten Teams, die hatten wir auch schon vorher, jetzt halt immer mehr. Und wenn ich dann denke, als sein Revival hochkam, wir alle dachten, ja, jetzt geht's da richtig ab und dann AOP, yo. Aber nö. Also ich glaube, WWE hat einfach keinen Fokus auf Tag Team Wrestling. Das ist denen gefühlt nicht so wichtig. Und die den Titel groß gemacht haben, das war halt nicht unbedingt wegen den mega Storylines, sondern das war halt vor allen Dingen wegen dem Matches und der Ausstrahlung, das war halt New Day und Usos. Die haben das eher quasi selber gemacht.
Ja.
Gefühlt. Und das, hey, ich habe da keine große Hoffnung. Weil dafür wirkt das alles für mich zu lieblos. Es ist so viel möglich und Potenzial da, aber da fehlt mir einfach der spürbare Wille, wo ich halt denke, wer den großen Durchbruch dieses Jahr schaffen könnte. Das ist ein bisschen mutig, aber ich sag mal Aleister Black, und zwar nicht alleine, weil ich den Typen fantastisch finde und der in meinen Augen schon viel eher, viel besser hätte gepusht werden müssen oder viel höher anzusiedeln ist, sondern weil er halt jetzt bei sich Backstage halt mit Paul Heyman einen sehr starken Befürworter hat.
Ja, würde ich mir wünschen, dass ein Aleister Black da hochgeht. Und einfach, das ist natürlich auch irgendwo so ein typischer Kandidat, finde ich, wenn man so drüber nachdenkt, dass er jemand sein könnte. Ich schmeiß da auch mal jemand anders mit rein, und das ist ein Adam Cole. Das ist
ja, den habe ich auch aufgeschrieben, geil.
Ne? Den sehe ich mittlerweile auch als jemanden, der, wenn er aus NXT quasi raus ist, das wäre dann auch bei mir so ein bisschen vielleicht nach WrestleMania, dass er da vielleicht seinen Titel verliert. Und dann eben im Nachgang quasi dann zu Raw oder SmackDown wechselt. Das wäre jemand, den ich da weiter oben sehen würde.
Oh ja, War of the Mania, und dann kommt Baby. Oh oh. Ja. Das wäre groß.
Das wäre halt cool, ne? Das wäre auch was. Ich hatte gerade noch jemanden im Kopf gehabt, mit dem ich noch sprechen wollte. Was ist eigentlich mit Kofi Kingston? Genau das ist das. Das war das. Du hast gerade New Day angesprochen. Glaubst du, ein Kofi Kingston oder jemand anders von New Day wird nochmal in Einzelregionen da vordringen, weil das New Day irgendwo dominant im Tag-Team-Geschäft sein wird? Sind wir uns alle einig, weil die verkaufen Merch, die sind beliebt, die funktionieren. Aber glaubst du, dass da jemand ausbrechen wird? Nochmal? Also erneut ausbrechen?
Im Falle von Kofi Kingston? Du wünschst dir ja, aber ich glaube es einfach nicht. Ich glaube, der Drops ist bei Kofi Kingston gelutscht.
Das glaube ich auch.
Und die beiden anderen, anders als du, sehe ich halt null als Einzelwrestler mit Erfolg bei WWE im Main Roster. Das würde denen eher schaden in meinen Augen.
Ja ich fände ja immer noch, ein Big E spannend.
Ja.
Ja.
Ich sehe den halt absolut nicht als Einzelwrestler, dass der halt, andersrum gesagt, dass er als Einzelwrestler eine bessere Position hätte als Team.
Ja. Ja. Also du hast ja wahrscheinlich recht, aber trotzdem fände ich es mal spannend. Ist das okay?
Ja, bei wem ich mir auch wünschen würde, dass er 2020 eine größere Rolle spielt und dass man mehr aus ihm macht, ist Elias.
Ja. Also was siehst du ihn? Siehst du ihn als Face oder siehst du ihn als Heel?
Puh. ich würde gern Tweener sagen. Elias ist für mich auf einer Stufe mit AJ Styles, die bei mir als Heel nicht funktionieren, weil ich die zu gern hab.
Aber ich finde dann Elias.
Aber Elias ist als Heel cool am Mikrofon.
Ja, eben. Ich glaube, der braucht so ein bisschen diese Edginess, die er dann nochmal hat, und dass er da wirklich auch ein bisschen freier drehen kann, als er das als Babyface machen könnte.
Ja, vor allen Dingen, Heel heißt ja nicht, dass man den jetzt ausbuhen muss oder dass man deswegen keinen Spaß haben kann, sondern gerade Elias hat es ja hinbekommen, auch eben als er Heel war, dass die Crowd halt auch mal lachen musste oder ihn angefeuert hat und er halt das ja quasi gehasst hat, angefeuert zu werden oder gefeiert zu werden. Das funktioniert super und ich finde, der bringt halt wirklich sehr viel mit und da ist sehr viel mehr möglich.
Ja, aber er ist halt eben auch mit der aktuellen Position, die er hat, natürlich auch so ein One-Trick-Pony, ne? Also der macht ja eigentlich die letzten Jahre immer dasselbe.
Ja, leider. Das ist halt, das haben wir aber bei vielen Wrestlern, das ist halt diese absolute Routine drin ist. Die Routine ist für mich im Übrigen auch, dafür werde ich jetzt wahrscheinlich gesteinigt werden und mit Otternasen beworfen, aber AJ Styles ist für mich halt gerade auch jemand, der für mich in den letzten Monaten auf der Stelle tritt.
Der wird gerade geparkt, so würde ich es einfach mal sagen.
Ja, der ist halt komplett on hold und für mich halt ist, ich habe gerade nicht so richtig Bock drauf, obwohl ich eigentlich mega AJ Styles Fan bin, aber irgendwie, da fehlt sehr viel.
Ja, er soll ja auch nicht 100% fit sein irgendwie, und der wird auch nicht jünger, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also da kommt, glaube ich, auch einiges zusammen, deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass man ihn da erstmal so ein bisschen aus dem ganz großen Fokus ein bisschen rausnimmt.
Warte mal, apropos, ich habe vergessen, wir haben noch gesagt Rückkehrer dieses Jahr.
Ja.
John Cena wird nochmal zurückkommen zu WrestleMania.
Ja. Mit Titel oder ohne?
Ich glaube ohne, aber er hat ja schon gesagt, er hat die WrestleManias seit so und so vielen Jahren nicht mehr verpasst, oder seit er da ist. Und das wäre halt schon komisch, irgendwie eine Mania ohne Cena. Und er wird irgendwie wieder zurückkommen und sei es halt einfach nur für ein, zwei Monate.
Ja, also so alt ist er ja halt auch noch nicht. Ich finde das so krass, dass er quasi schon so raus ist und als Oldtimer gesehen wird.
Aber mit der Frisur wirkt er auch deutlich älter, muss ich mal ehrlich sagen.
Ja, der kann ja auch immer wieder zum Friseur gehen, so ist es ja nicht.
Nein, ich finde auch, er hat ja auch immer noch, er kann ja super Matches abliefern. Also ich hätte da auch richtig Bock drauf, den wiederzusehen. Irgendwie komisch, das zu sagen, aber ja, ich hätte mal wirklich wieder Bock, John Cena zu sehen. Und zwar in einer coolen Fehde. Und irgendjemand guten und dann schöne Matches.
Ja, vielleicht auch eben mit einem etwas raueren Gimmick als das, was er dann eben zuletzt gehabt hat. Vielleicht ja dann wirklich so ein bisschen, auch hier ein bisschen kerniger, ein bisschen härter wieder, wie es halt eben früher gewesen ist. Aber ob man das machen wird, vielleicht ist da auch eher der Wunsch der Vater des Gedankens, wie man so schön sagt, ne? Also ich denke auch, dass wir ihn nochmal sehen werden. Aber ich glaube, dass man da eben auf Nummer sicher gehen wird, dass er kein Fokus mehr sein wird innerhalb der Shows. Was ist denn mit dem Undertaker? Das fragt der Jan auch. Werden wir 2020 endlich das letzte Match des Undertakers sehen und einen darauf folgenden Rücktritt, David?
Wie lange machen wir das Headlock?
3 Jahre, seit 2016.
Ja, und seit dem ersten Jahr.
Wie geht's? Das vierte Jahr übrigens, wollte ich mal ganz kurz entschuldigen, wenn ich da ins Wort falle. Das ist das vierte Jahr Headlock. Crazy. Ja.
Ja, das ist schon heftig. Wir werden nicht jünger, genauso wie der Undertaker. Und seit 4 Jahren reden wir über einen Undertaker, dass er auch bitte aufhören sollte. Und das ist.
Ich dachte, du willst endlich am Podcast-Mikrofon zurücktreten, David, aber immer. Ach,
endlich.
One more podcast. Clap, 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 clap. One more podcast. Entschuldigung.
You still got it.
Genau.
Undertaker, das ist. Ehrlich, die Rücktritte hatte er ja schon zigmal gehabt. Er hatte bei WrestleMania den Rücktritt. Das war der Rücktritt. Mehr Rücktritt kannst du nicht mehr machen. Und er kam trotzdem wieder. Und ich glaube, Undertaker, was eigentlich funny ist, wenn du bedenkst, dass er im Podcast mit Stone Cold eiskalt sagt, von ja, er möchte auf keinen Fall den Moment verpassen, wo er zurücktritt und auf keinen Fall einer der Wrestler sein, die immer weitermachen. Und ich denke so, ja, geht doch, das machst du seit 4, 5, 6 Jahren. Ich glaube, der wird diesen Moment nicht mehr haben, wo es ein offizielles Retirement gibt und du halt 100% sicher bist, weil das Problem ist, als Fan, selbst wenn er jetzt eine Rede halten würde, würdest du es ihm glauben? Weil nach dieser einen WrestleMania, wo es halt einfach alles darauf hindeutete, oder das war der Abschied, und dann kam er wieder und ich glaube da einfach nicht mehr dran. Also ich würde ihn nicht mehr glauben, ich denke, wir sehen ihn wieder. Ich denke, wir werden ihn so lange wiedersehen, bis er auf Krücken läuft. Gerade wenn halt die Saudis fragen. Ich weiß nicht, ob wir ihn bei WrestleMania sehen werden, aber wir werden ihn wiedersehen dieses Jahr.
Also für WrestleMania würde ich mir ehrlich gesagt so eine Art Stare-Down zwischen Undertaker und Sting wünschen, damit wir einfach diesen Moment haben. Mehr aber nicht. Also
nee, Handshake.
Ja, oder halt so eine Verbeugung, also hier Undertaker-Geste oder sonst irgendwas, Handshake, keine Ahnung was. Irgendwas Cooles halt zwischen den beiden, also wirklich nur für den Moment. Da habe ich auch gar kein Problem mit. Ich befürchte aber trotzdem, dass wir nochmal ein Rematch zwischen Undertaker und Goldberg sehen werden.
Oh nee, ja? Ist aber auf.
Doch, also wir haben wieder 2 Saudi-Shows dieses Jahr, also die werden, da werden sie vielleicht nochmal was springen lassen. Hat ja beim ersten Mal schon so gut funktioniert. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass wir Undertaker auch nochmal im Ring sehen werden und ich glaube, dass wir diesen großen Abschied auch nicht bekommen werden, sondern das wird, wenn dann, so ein Auslaufen der Karriere sein, aber eben mehr dann auch leider nicht. Und das tut mir nach wie vor in der Seele weh. David hat es gerade gesagt, das ist was wir schon, sehr oft hier im Podcast erzählt haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen einen großen Abschied bekommt, weil das hätten wir ja schon gehabt, ne, insofern.
Ja, du würdest schwierig nicht glauben. Wie gesagt, welcher Fan würde das noch glauben?
Ja, eben. Ja, das ist halt eben das Problem. Aber ich glaube, dann haben wir haben noch so 1, 2 kleinere Punkte, die wir hier beim WWE Turnus haben. Was glaubst du, passiert mit dem 24/7-Belt im kommenden Jahr oder jetzt im aktuellen Jahr?
Der wird wahrscheinlich offiziell nicht gestrichen werden, aber der wird irgendwie so quasi auslaufen.
Ja. Ich glaube auch, das war eine lustige Sache, solange wie es eben da lief. Und jetzt langsam wird es dann eben so eine Side-Attraction, dass man nochmal was bei Social Media machen kann, was bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube oder sonst irgendwas, dass die Leute nochmal da draufklicken und sagen, hey, war witzig. Aber ich glaube, der wird nicht nochmal so diesen großen Fokus nehmen. Und ich glaube auch, wir können es abschminken, dass das so eine Hardcore-Division wird. Also quasi, dass man da wirklich einen ernsthaften Titel draus machen wird. Sondern das ist eine witzige Sache, mehr aber eben auch nicht. Sollen wir zum Rest der Wrestling-Welt kommen, nachdem wir jetzt schon so lange über WWE gesprochen haben? Kommen wir doch mal zu AEW, oder?
Ja, gerne. Immer wieder gerne. Wobei ich mal kurz anmerken muss, ich finde es überraschend, wie viele Fragen auch Richtung AEW kamen. Dass die Leute sich wirklich echt Gedanken machen da.
Genau. Und dann kommen wir vielleicht direkt erstmal so zum übergreifenden Thema, bevor wir hier zu AEW selber kommen. Was glaubst du denn, wird es im Jahr 2020 Wechsel geben von AEW zu WWE oder von WWE zu AEW?
Ich kenne die Vertragslage leider nicht von allen Wrestlern. Ich glaube, von AEW zu WWE wird es erstmal nicht geben. Das ist eher was für 2021 oder 2022. Umgekehrt kann ich mir das schon vorstellen, dass irgendeiner, dessen Vertrag ausläuft und der interessant ist, rüberwechselt.
Revival. Ich kann dir sagen,
ja? Revival.
Ja, ne, muss man mal sehen. Einen, den wir, glaube ich, relativ zeitig bei AEW sehen werden, ist ein Luke Harper.
Aber der ist ja nicht bei WWE.
Nee, aber eben entlassen und jetzt, ich glaube, dass wir den 2020 bei AEW sehen werden. Das ist für mich ein heißer Kandidat, genauso auch jetzt nicht von WWE, aber ich glaube auch, dass ein Marty Scurll auf kurz oder lang bei AEW landen wird und dass man da einfach erstmal nur abwartet. Ja, kommen wir zu AEW selber. Ich meine, wir sind ja alle noch relativ positiv. Ich weiß, es gibt inzwischen auch ein paar kritische Stimmen. Jetzt die letzte AEW Dynamite-Folge war wieder sehr gut. Wir haben den nächsten Pay-Per-View vor der Tür stehen mit AEW Revolution. Ich frage dich jetzt mal ganz grob und ganz global. Was muss denn AEW eigentlich in Zukunft machen, dass man auch wieder mehr Zuschauer dazu gewinnt? Weil wenn ich mir die aktuellen Quoten so anschaue, dann habe ich das Gefühl, wir haben so 1,7, 1,8 Millionen Zuschauer auf Mittwochabend und die gucken sich dann AEW oder NXT an, je nachdem, was gerade die bessere Vorlage bietet. So. Was muss AEW tun, dass man da vielleicht noch seinen Horizont und seine Zielgruppe erweitert?
Also erstmal muss ich einwerfen, es ist momentan genau der Status, den wir eigentlich schon vorhergesehen haben, den AEW hat. Und zwar anfangs hast du halt die Euphorie, du hast halt diese Welle, auf der du schwimmst. Und irgendwann kommt dann der Alltag. Und wir haben eigentlich schon vor dem Start gesagt, interessant wird es eigentlich erst, was 2020 passiert und wie die damit umgehen. Und deswegen sehe ich das auch nicht als Problem an oder als kritisch oder als mega toll oder so, sondern eher, jetzt wird es darauf ankommen, wie die Verantwortlichen bei AEW auf das Feedback vor allen Dingen reagieren. Also beispielsweise die Sachen mit den Tieren, dass das halt nicht mehr passiert, dass halt reagiert wird, wie ist das Feedback. Beispielsweise fehlt AEW auf jeden Fall Storylines. Und Charaktere brauchen halt Hintergründe. Das haben sie jetzt angefangen, nach und nach ein bisschen aufzubauen. Das muss man jetzt noch mehr machen. Aber das ist halt ein neues Produkt, das musst du jetzt quasi etablieren. Das ist jetzt das Jahr, in dem meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht so mega bombastisches unbedingt immer passieren wird, aber wo man halt merken wird, dass wahrscheinlich das Produkt, was wir 2020 am Anfang haben, ein ganz anderes sein wird, als das wir Ende des Jahres haben werden. Weil man muss sich anpassen. Man testet, glaube ich, gerade auch sehr viel aus. Gerade auch dieses Hardcore-Match, also dieses Lights-Out-Match, war für mich eher wie ein Test, wie reagiert das Publikum. Mhm. Und so, das Gefühl habe ich generell bei mehreren Sachen, die man halt da versucht, auch Turnier bei Tech-Team und so weiter, dass man halt schaut, was funktioniert nicht. Und dass man jetzt im Laufe des Jahres dann einfach da aussondiert, auch merkt, okay, die meisten Kritikpunkte sind vor allen Dingen, dass ich die Motivation von den Leuten unbedingt wissen möchte, was ist da los und warum möchte jemand was. Man wird andere Gesichter nach oben bringen und etablieren. Und darum geht's halt gerade vor allen Dingen, dieses Etablieren, dass man halt wirklich eigene Stars aufbaut, neben den wenigen, Anführungszeichen, die man halt schon als Stars etabliert hat oder die man als Stars bekannt hat, darauf wird es ankommen, das muss man anpassen und ja, ich bin da eigentlich guter Dinge, dass man halt, oder ich spreche den Verantwortlichen so viel Intelligenz zu und vor allen Dingen Umgang auch mit Social Media und aktuellen Medien, dass man da das auch für sich nutzt, um halt rauszufinden, wie kann ich mein Produkt besser machen und dann wird halt nach und nach wird man sehen, ob dann halt die Leute dranbleiben, weil ich glaube momentan, wie du es richtig sagst, es gibt halt so diesen Pool an Fans an diesem Tag, wo schalten sie dann ein und die sind noch nicht fest verankert und kommen eher dahin, wo es gerade besser ist. Für mich wird es eher interessant sein, kann man diese Zielgruppe ein bisschen erweitern, ob man das irgendwann größer hinkriegt, dass man sagt, nee, wir kriegen es eben nicht die Zuschauer, die jetzt gerade nicht NXT gucken wollen, sondern wir kriegen unsere eigene Fanbase hin. Mhm.
Ich finde, was AEW zuletzt gut gemacht hat, ist, dass sie wirklich auf Feedback reagiert haben. Also es wurde was kritisiert, das hat man dann ein paar Wochen später umgesetzt, hat versucht es zu beheben, gerade was die Story-Darstellung angeht. Man hat jetzt auch zuletzt so ein bisschen diese 2 Wochen Pause quasi genutzt, um so eine Art Kaltstart wieder zu machen, hier nochmal neue Charaktere anders dargestellt, zusätzliche Story-Entwicklung mit eingebaut. Das macht man derzeit sehr geschickt, also das muss man den Schutz zugute halten, dass man da probiert, so ein bisschen auf die Wünsche einzugehen. Also man, klar, wenn du eine Wrestling Company führst, kannst du es nicht jedem recht machen, das ist ganz klar. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht jeden Internetkommentar da ins Produkt ummünzen. Aber ich glaube, man hat da schon eine gute Vorstellung davon, wo das Produkt hingehen soll und wie man auch das Feedback quasi integriert. Das macht man sehr gut. Was du sagst, ist vollkommen richtig. Was mir derzeit auch noch fehlt, ist, dass man wirklich andere Gesichter im Main Event sieht. Ich finde, mit dem MJF hat man da einen guten Ansatz getan. Bei einem Kenny Omega fehlt mir das derzeit noch vollkommen. Also, ich habe gedacht, der wird ein viel größerer Star, wenn er da ankommt, aber er fühlt sich an wie einer von vielen.
Soll ich was sagen?
Ja.
Ihr feiert ja Kenny Omega mega ab. Gerade weil New Japan, ihr kennt ja die ganzen Matches. Ich kenne die nicht. Und ich war mega gespannt, als dann AEW losging. Ah, ist er denn wirklich so cool und wahrscheinlich der beste Wrestler der Welt? Und das ist der Wrestler, der bei mir bei AEW bislang noch am wenigsten gezündet hat, wo ich jedes Mal denke so, ich finde das jetzt nicht so doll.
Vollkommen zu Recht. Also er hat nicht die großen Standout-Matches bekommen, mit denen er bei New Japan quasi geglänzt hat. Er hat nicht dieses Charakterprofil bekommen, was er sich ja quasi bei New Japan auch selbst erschaffen hat, das Cleaner-Gimmick und so. Man fußt da sehr viel, oder man hofft da sehr viel darauf, dass die Leute ihn kennen und dadurch eben diese Anziehungskraft kommt. Bei jemandem wie dir, ist gar nicht böse gemeint, der eben diese Zeit nicht kennt, kann ich total nachvollziehen, dass du sagst, ja, den finde ich vielleicht ganz unterhaltsam im Ring. Ne, da sind ein paar gute Matches ja auch bei gewesen. Aber mir fehlt da so ein bisschen das Besondere. Kann ich total nachvollziehen.
Wobei auch die Frage ist, vielleicht haben die es auch mit Absicht gemacht. Weil ich kann mir gut vorstellen, gerade die Anfangszeit für AEW war für mich eher dahingehend überraschend, dass man eben nicht die großen Namen von sich in den Fokus gestellt hat. Genauso wie halt die Young Bucks. Die waren halt nicht eben die Tag-Team-Champions und die waren halt nicht da in dem Fokus, sondern erstmal andere. Und dass man das ein bisschen gesplittet hat. Dass man die Elite halt, oder Elite, wie du sagst.
Elite. Elite sag nur ich.
Ja, deswegen ja, wie du es immer so gerne sagst. Dass man die ein bisschen
du bist auch der Richtige, der sich immer mein Englisch lustig macht übrigens. Super Blow.
Ja, Super Blow war kein englischer Fehler, das war einfach nur gedanklich war ich ganz woanders. Pornhub und so. Auf jeden Fall. Dass man das ein bisschen gesplittet hat. Und ich glaube, dass zum Beispiel in diesem Jahr Anfang oder die erste Jahreshälfte zum Beispiel in Cody Rhodes vielleicht, weil weniger im Mega-Fokus ist oder im Main-Event-Bereich ist, dadurch halt durch diese eine Regelung, die wir ja auch hatten, dafür aber zum Beispiel jetzt in Kenny Omega jetzt langsam dort reinpreschen könnte, um halt einen Chris Jericho abzulösen und halt auch, dass die Young Bucks quasi jetzt quasi die Tag-Team-Division vielleicht dann auch anführen, dass es da halt so nach und nach einen Wechsel gibt, um halt auch erstmal andere zu etablieren. Ich sehe ja zum Beispiel auch einen Darby Allin, dass der dieses Jahr im Main-Event reinkommt, bei denen. Und du wirst lachen, aber ja, ich sage es, der Dinosaurier, der Luchasaurus, ich glaube, mit dem hat man mehr in der Hand, als man denkt. Und dass man den im Laufe dieses Jahres singlesmäßig richtig pushen wird.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, man das probieren würde. Ich glaube, ich sehe Darby Allin nicht im Main Event. Also der hat was, aber der ist für mich jemand, und die Frage haben wir auch bekommen, für jemanden, der ist prädestiniert dafür, dass du Midcard-Title einführst. Und da ist er super für gemacht.
Ja, für mich ist er halt, ich weiß, die Statur von ihm ist eigentlich absolut nicht Main Event-mäßig, aber bei mir hat's halt mega Klick gemacht. Ich finde den Typen super und was er halt auch hatte bei AEW, er hatte schon diese 2, 3 besonderen Momente, die halt viele andere noch nicht hatten. Und ich glaube auch dadurch, dass man halt jetzt ihn mal mit Cody Rhodes ein bisschen hingestellt hat und Co., dass man da schon versucht hat zu testen, funktioniert's oder funktioniert's nicht. Und ich glaube schon, dass man halt bei AEW nicht unbedingt mit diesem Standardbild so im Hinterkopf rumlaufen müsste, wer jetzt im Main Event ist, sondern ich traue denen schon zu, dass der halt nicht unbedingt das Face der Company ist, aber dass der da im Main Event immer wieder ankratzen könnte dieses Jahr und dann irgendwann mal wirklich ein Main Event Match hat.
Ich glaube, dass man ihn da quasi rein drücken könnte, mal in dem Main Event, aber ich sehe ihn nicht als festen Main Eventer, sondern ich glaube eher, dass er so jemand ist, der vielleicht innerhalb einer Storyline mal am Main Event schnüffeln darf, so diese Außenseiter-Storyline. Wie man es jetzt ja beispielsweise auch mit Jungle Boy gemacht hat. Ich muss aus meinem Kopf streichen, dass Jim Ross immer Jungle Jack sagt. Das macht mich wahnsinnig.
Aber apropos eher, vom Main Event, das ist Kenny Omega dieses Jahr. Also ist für mich halt, auch wenn ich mit ihm nicht viel anfangen kann, bislang, ich glaube einfach dem, was ihr alle sagt, was ihr von ihm haltet, und es würde halt Sinn ergeben, weil du hast jetzt jemanden aufgebaut mit Chris Jericho, der diesen Titel diese Wertigkeit gegeben hat, die halt wichtig ist. Du musst halt anfangs jemanden haben, der dem Titel wirklich eine hohe Bedeutung zukommen lässt, und das wurde geschaffen. Ja. Und umso wichtiger und umso größer ist halt der Moment, wenn er ihn dann jetzt erstmals verlieren wird. Der erste große Titelwechsel, den es bei AEW geben wird, und da ist halt für mich Kenny Omega, der ja bislang Chris Jericho aus dem Weg gegangen ist, der perfekte Kandidat dafür.
Und ich muss auch sagen, dass es darf eben dann auch nicht ein weiterer, ich sag's jetzt mal ganz böse, ein weiterer abgehalfteter WWE-Wrestler sein.
Nein, nein, es muss ein eigener sein, und das ist halt, genau. Deswegen wäre halt für mich Kenny Omega jetzt genau der Richtige. Ich denke sogar, dass der im ersten Vierteljahr irgendwann diese Fehde kriegen wird und dann an dieser Fehde dann zum Main-Eventer auch für die Nicht-New Japan-Gucker heranreifen wird und dann halt sich den Titel nimmt. Und dann hast du halt eben ein eigenes Gesicht, was den Titel hält, gehörst auch noch zu den Gründern. Und das ist dann halt die beste Basis, um dann halt anschließend gegen eigene Talents zu fäden und die dann wiederum zu pushen.
Vor allen Dingen kannst du eben mit dem Kenny Omega in eine ganz andere Richtung gehen. Wir haben jetzt ja mit dem Jericho ja wirklich diese sehr Character-based und Promo-based Geschichte, wo er als dominanter Champion eben da positioniert ist, eben als dieser Veteran, der mit 1000 Catchphrases und mit ganz viel Charisma das Ganze irgendwie präsentiert. Total super geil, gerade für den Anfang. Ich finde, Jericho hat sich 2019 nochmal neu erfunden und der hat das super gemacht, aber er wird auch irgendwann so ein bisschen nach hinten treten müssen, einfach um neue Leute da zu positionieren.
Aber ich glaube, das war auch der Plan.
Ja, ja, das glaube ich eben auch. Ich glaube auch, das ist langfristig so festgelegt worden, dass man da diese Idee hatte. Und wir haben ja von Anfang an gesagt, dass ein Hangman Page nicht der erste Champion sein sollte, weil er dafür noch nicht bereit ist. Also ich glaube, der wäre darunter zerbrochen unter der Last an dem Belt. Ich sehe auch ihn jemanden als jemanden, der auch wieder hier für ein Midcard-Belt gemacht ist. Ich finde, AEW muss sich irgendwann jetzt im kommenden Jahr, ich sag mal im kommenden Jahr, muss ich irgendwann 2020 überlegen, dass man hier eine Midcard-Belt einführt, weil ich finde, dass der Herrendivision quasi, die ist groß genug, dass du für die Einzelwrestler nochmal einen zusätzlichen Belt brauchst.
Das wird auch kommen. Ja? Ich glaube, das wird dieses Jahr auch kommen. Für mich gehören dann auch so Leute dazu wie Orange Cassidy, auf den ich voll Bock habe. Ich finde den super. Naja, aber MJF ist für mich auch jemand, der halt quasi einen Midcard-Title daran quasi noch mehr wachsen kann. Also da gibt's genug Leute, und ich denke auch, dass das Roster, das wird ja nicht final sein, das ist halt dieses Start-Roster jetzt gewesen. Ich glaube, da wird halt jetzt nach und nach, wird das ein bisschen nicht aufgebläht, aber dass halt ein paar Alternativen reinkommen, damit du halt nicht das Gefühl hast, hey, ich sehe jetzt jede Woche dieselben. Und das wird halt interessant, genauso bei den Frauen auch. Ich wette, dass da halt jetzt noch ein paar nachziehen, und das wird dann interessant.
Ja, ich meine, MJF hat ja schon mit dem Diamantring, ne, mit dem Battle Royale Sieg, da hat man ihm ja schon quasi so ein zusätzliches Siegel gegeben, um es mal so auszudrücken, ne, mit dem Diamond Ring, so rum heißt es, ist ein furchtbar komplizierter Name, aber ich glaube auch, dass man da eben noch einen richtig wertigen zweiten Titel, Midcard-Title braucht, um so ein paar Leute zu pushen. Auch jemand wie ein Jungle Boy zum Beispiel sehe ich da als jemanden, der dabei wäre. Luchasaurus auf absehbare Zeit auch.
Ich liebe den Typ.
Hangman Page. Ja, ich merke das. Du hast da so deine emotionalen
Fragen. Ja, ohne Scheiß. Das ist halt der, was ich habe bei dem so Spaß. Ich weiß auch nicht, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber das ist mir egal. Wenn es um Luchasaurus geht, da bin ich total Fanboy. Das ist das bescheuertste Gimmick aller Zeiten. Und ich finde den grandios. Und ich habe das Gefühl, pack den überall rein und der kann halt funktionieren. Und ich möchte vor allen Dingen mehr wissen von dem. Ich habe bei dem richtig Bock zu wissen, ey, was ist so Hintergründe? Hau da richtig geilen Charakter am besten raus. Da ist so viel möglich. Ja.
Wie siehst du die aktuelle Stable-Situation? Ich meine, wir haben jetzt mit der Dark Order haben wir jetzt quasi auch noch einen Stable, ein großes, was eher mittelmäßig funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, was bei mir noch gar nicht funktioniert.
Nee, das hat ja erst nicht funktioniert. Dann, finde ich, hat man mit den Trailern, die fand ich echt super interessant, ne, mit Join the Dark Order. Das fand ich super cool, die Art und Weise, wie das gefilmt worden ist. Und dann hat man aber dieses ominöse Segment gehabt. Das war eben dann auch nicht so geil, ne, mit den daneben schlagenden Creepern. Auch nicht so cool. Wir haben die Elite, ne, was so ein ja, vage Stable ist, und wir haben den Inner Circle. Glaubst du, das behält man bei, oder ist das einfach nur, um irgendwie die Leute so unter einen Hut zu kriegen, dass das so ein bisschen der, ja, vielleicht auch der New Japan-Einfluss ist, wo es ja auch tausend große Stables geht, die Leute aber nicht unbedingt immer aneinander verklebt sind quasi?
Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie die Leute reagieren. Also ich glaube, bei Dark Order ist halt das Problem, man versucht jetzt halt gerade was und das funktioniert noch nicht so richtig, und das könnte halt auch Auswirkungen dahingehend haben, dass man halt sagt, machen wir erstmal keine weiteren Stables, sondern wir haben halt Inner Circle und Elite. Mal gucken, es ist mehr möglich. Was ich auch sehe als potenzielles Stable ist im SCU, da fehlt eigentlich nur noch einer.
Ja, die sind ja eigentlich schon kleine Stable.
Genau, die sind halt Mini-Stable, aber dahingehend funktioniert das eigentlich auch. Ich habe halt kein Problem damit, wenn man auch so ein großes Stable quasi auf Mini-Stable trifft. Also die Unterlegenen, die halt von der Anzahl her weniger sind. Also ich würde momentan nicht so viel ändern, außer dass ich halt Dark Order absolut nicht brauche. Würde ich das aktuell auch weiterhalten. Ich hoffe auch, dass Inner Circle nicht so schnell zerbricht, sondern dass man halt Inner Circle eher dahingehend nutzt, dass man Chris Jericho halt als Mentor hat, aber dafür halt gerade einen Jake Hager aufbaut, halt, um halt eine andere Position zu erreichen.
Ich weiß nicht, ob ich bin sehr gespannt, wie es sein wird, wenn Jake Hager wirklich mal in den Ring steigt, oder ob er dann wieder von dem ja durchaus beeindruckenden Jack Hager wieder zu dem eher langweiligen Jack Swagger wird. Das ist meine Angst. Fragen. Ja, das ist halt wirklich meine Angst. Also ich fand ja Jack Swagger beispielsweise immer ganz ordentlich, aber der hat jetzt nie diese Dominanz ausgestrahlt, die ich mir von ihm versprochen habe. Ich hoffe, der hat das vielleicht einfach ein bisschen dazugelernt in letzter Zeit. Ich sehe da eher so die Möglichkeit, dass du auch gerade so ein Sammy Guevara, ja, beispielsweise da groß platzieren kannst. Und auch hier PMP, ne, also ehemals LAX, Santana und Ortiz, sehe ich auch als zwei, die davon sehr profitieren werden in Zukunft, die ja ohnehin eins der besten Tag-Teams der Welt sind. Müssen wir uns nichts vormachen. Und jemand, den ich natürlich auch noch dann irgendwann mal im Main-Event, aber auch erstmal als Midcard-Wrestler sehe und als Midcard-Title-Holder, ist ein Pack übrigens.
Der ist für mich sogar Main-Event-Kandidat. Also bei AEW funktioniert es für mich einfach bei ihm. Den traue ich das.
Der hat ja auch bei Two of Five Live gut funktioniert, wenn man ehrlich ist.
Ja, aber bei AEW ist halt, es fühlt sich noch größer an. Und ja, ich glaube, der hat halt da wirklich, der dürfte auch länger da bleiben. Der ist für mich jemand, den kannst du perfekt als Face von Midcard-Title nehmen, aber halt auch immer wieder mal kurz ins Main-Event-Geschehen eintauchen lassen und dann wieder weg. Und das würde funktionieren.
Ja. Was mir bei AEW irgendwie noch so ein bisschen fehlt, ist, dass du wirklich auch dass du mehr kohärente Fäden hast, dass die wirklich auch geradlinig verlaufen. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, gerade in den letzten Wochen, also gerade so November, Dezember, hatten sie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass zu viele Fäden übereinander gelaufen sind. Und das hat man ja bei WWE laut aktuellen Gerüchten ja auch versucht, dass man so jeden Wrestler quasi in zwei Fäden gleichzeitig steckt, sodass man da mehr Möglichkeiten und Freiheiten hat.
Muss ich nicht haben.
Und das ist eben auch mein Problem. Manchmal habe ich will lieber diese geraden Fäden haben, die nicht kreuz und quer verlaufen, einfach damit man die Übersicht behält und damit es ja auch wirklich nachvollziehbar bleibt auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist was mir bei AEW zuletzt ein bisschen abgegangen ist. Und das wird ein Punkt sein, an dem man, glaube ich, arbeiten muss, damit du auch die Leute entsprechend, also die Talents entsprechend overbekommst.
Was AEW noch unbedingt machen muss, ist halt bei ihrer Women's Division arbeiten. Also da sind halt, für mich sind da noch zu viele drin, die halt, tut mir leid, nicht gut genug sind. Und vor allen Dingen fehlen da halt Characters. Und man hat auch noch einen Champion. Ja, bei mir, ich mag sie, also ich mag Guio, aber das ist für mich kein Gesicht, das den Titel tragen kann. Da fehlt irgendwas. Ja. Es fehlt so ein Gesicht, wo man halt echt sagt, okay, da hat der Titel, kriegt es eine Bedeutung. Und sei es halt eine Brandi Rhodes, die halt den Held nicht unbedingt im Ring super sein muss, aber wo es halt so analog ein bisschen zu Chris Jericho, ich brauche Micwork. Ich brauche unbedingt Micwork beim Frauentitel.
Ja, dann würde ich aber eher noch Awesome Kong dann an der Reihe sehen, muss ich sagen.
Nein, das meine ich ja. Du kannst Awesome Kong halt meinetwegen im Ring stecken, aber dass Brandy Rhodes halt quasi den Titel hält und die Promos hält. Du brauchst halt jemanden, der richtig reden kann. Aber man wird das noch aufstocken und ich glaube, das ist jetzt gerade so die Division, wo man bei AEW, glaube ich, merkt, okay, unser Line-Up und unser Start-Line-Up war vielleicht doch nicht ideal. Ja. Und dass man da nachjustieren wird im Laufe des Jahres, weil das ist wichtig. Du hast halt momentan einen Champion ohne jetzt wirklich die Möglichkeit, eine gute Story zu erzählen.
Ja, also man versucht es ja, wie gesagt, schon mit Chris Statlander. Man hat eine Britt Baker noch in der Hinterhand. Nyla Rose haben wir ja auch noch natürlich. Hikaru Shida haben wir noch. Wir hatten letztens auch eine Shanna beispielsweise gesehen. Eine Bea Priestley hatten wir auch. Also da waren noch mehr dabei. Aber es fehlt dann natürlich auch hier wieder so ein bisschen an Profil für die einzelnen Damen und eben auch an den, ja, an Charakter. Das ist einfach das, was alles fehlt. Und natürlich eine Awesome Kong wird auch irgendwann aus dem Nightmare Collective irgendwie da in die Division eingreifen und nicht nur Haare abschneiden. Davon können wir auch ausgehen. Deswegen, da wird es auf jeden Fall gemacht werden. Tag-Team-Division, glaube ich, da muss man sich keine Sorgen machen. Da sind genug gute Tag-Teams da, dass man da wirklich auch heiße Fäden mit platzieren kann, oder?
Ja, definitiv.
Wen siehst du da?
Ich gehöre halt dazu, zu den wenigen Leuten, die halt das Tag-Team-Wrestling bei AEW total geil finden. Ich fände es halt gut, wenn natürlich ein bisschen mehr die Regeln beachtet werden, aber ich gucke mir diese Matches und auch die Fäden sehr gerne an. Ich fand das Tag-Team-Tournament fantastisch. Das war so spannend. Ich hatte da richtig Bock drauf zu wissen, wie geht's weiter, wer gewinnt und wieso, weshalb, warum. Da mache ich mir absolut gar keine Sorgen. Wo ich mir eher Sorgen mache, und das halt nicht nur, weil ich in Deutschland lebe, ich finde, AEW muss ganz, ganz schnell dafür sorgen, dass die einen Streamingdienst aufbauen oder aber halt eine Koop machen mit einem Streamingdienst, der bereits eine große Kundschaft hat.
Ja. Also ich weiß nicht genau, wie viel Zuschauer beispielsweise AEW Dynamite hier auf TNT hat, aber das werden nicht so elend viele sein. Und im Endeffekt läuft das eben darauf hinaus, dass man sich dann die Show auf anderen Kanälen anschaut. Ich denke auch, das muss ein langfristiges Ziel sein, dass AEW einen eigenen Videokanal aufbaut. Vielleicht auch da Möglichkeit, mit anderen Promotions zu kooperieren. Ich meine, WXW macht das ja beispielsweise auch im Progress, dass die Shows von anderen Promotions eben auch über diesen Streamingdienst da laufen lässt, allein, dass du diese Möglichkeit hast.
Ach, die sollen einfach einen Deal mit Netflix machen. Nee, ich glaube, der Streamingdienst ist halt der Punkt, wo AEW den größten Angriff gegen WWE starten könnte. Weil TV ist das eine, aber TV wird halt immer unbedeutender. Der Unterschied ist nur, dass NXT beispielsweise hat noch den Vorteil, dass wenn du die Sendung verpasst hast, kannst du die ganz in Ruhe auf Network anschauen, was du halt eh hast als Wrestling-Fan. Und das fehlt AEW. Und AEW müsste halt entweder einen eigenen Dienst starten, mit anderen Wrestling-Streaming-Dienst kooperieren. Weiß nicht, ob das so viel bringen würde. Ich sehe da halt eher entweder eigenen Dienst, der halt günstig ist, oder halt man geht einen Weg über YouTube irgendwie. Oder halt.
Nee, warte mal, ganz kurz, ich glaube, da hast du mich missverstanden. Was ich gerne machen würde, weil natürlich hat AEW keine große Bibliothek, so in dem Sinne. Was ich cool finden würde, wenn man versuchen würde, quasi Kooperation mit anderen Promotions aufzubauen, um seine eigene Bibliothek quasi zu füllen und dann als zusätzlichen Content anzubieten. So wie WWE das jetzt ja auch für das kommende Jahr beispielsweise mit anderen Promotions ja eingeplant hat.
Ja, klar, das wäre eine Möglichkeit. Oder halt, deswegen denke ich halt an sowas wie einen Streaming-Dienst, der halt nicht unbedingt für Wrestling bekannt ist, dass man da einen Deal macht, eben weil man halt nicht die große Bibliothek hat. Und sei es The Zone. Dass du halt, aber dadurch könntest du in dem Moment mit einem Schlag, hättest du eine ganz andere Möglichkeit, eine Fanbase aufzubauen. Ich glaube, das ist halt das Wichtige dieses Jahr, dass halt AEW eine Fanbase aufbaut. Und eben nicht nur, ja, wöchentlich da ist und dann, ja, du musst die dann gucken, wenn du es verpasst. Gibt es andere Möglichkeiten, aber das schreckt halt den Mainstreamer ab. Du musst irgendwie in die Mainstream-Gruppe reinkommen und das ist halt für mich wirklich am einfachsten dadurch, dass du halt sagst, okay, wir haben keine große Bibliothek, also nehmen wir halt einen The Zone, Netflix oder sonst irgendwas, was es da auch immer gibt, aber halt einen Streaming-Dienst mit einer gewissen Base und dass du halt da eine Kooperation machst, weil dadurch hast du auch nicht unbedingt das eigene Risiko, einen eigenen Streamingdienst zu machen, was ja auch mit Kosten verbunden ist.
Ja, das ist es eben. Ich glaube, wir sind da vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen ungeduldig. was vieles angeht. Aber ich glaube, dass AEW langfristig da irgendwie nochmal sich weiterentwickeln muss, wenn du eine größere Zielgruppe erreichen möchtest. Und alles, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Und ich hoffe auch, dass man das macht, weil gerade hier in Deutschland mit TNT, das ist nicht der Weisheitsletzter Schluss irgendwo, das ist ganz nett, aber es ist eben auch echt nicht besonders einfach und auch nicht besonders komfortabel. Insofern glaube ich, da muss man einen anderen Weg gehen. Und da hat beispielsweise NXT natürlich mit dem WWE Network und den anderen Kanälen da schon noch die Nase vorn, muss ich ganz klar sagen. Und das wäre auch was, wo ich sagen würde, dass AEW damit sich nochmal von NXT irgendwo absetzen könnte oder zumindest auf eine andere Ebene sich nochmal befördern könnte. Und was ich auch gesagt habe, ist, dass AEW langfristig meiner Meinung nach auch sowas wie ein Hauptquartier und wie eine Wrestling-Schule braucht, damit sich die jungen Talente weiterbilden können. Weil denen zu erlauben, ihr dürft auch mal hier und da mal antreten, ist zwar ganz gut, aber ich glaube, die musst du auch nach deinem eigenen Produkt schärfen. Und nur dadurch kriegst du halt dann die eigenen Charaktere zusammen, die du eben dann auch später in deinem Programm präsentieren möchtest. Ähnlich wie das bei WWE im Performance Center der Fall ist. Und ich glaube, sowas braucht All Elite Wrestling eben nicht 2020, das ist Zukunftsmusik, vielleicht 2022, 25 oder sonst irgendwann. Braucht man aber eben auch, damit du da als ernstzunehmende Wrestling-Promotion auch dastehen kannst. Also es sind ja fast alle größeren Promotions haben ja sowas wie eine eigene Wrestling-Schule. New Japan hat gleich mehrere, WXW beispielsweise auch, Impact auch. Also von daher, das muss da eben gemacht werden. Ansonsten glaube ich, dass man mit AEW vor allem versuchen wird, das eigene Portfolio und das eigene Programm noch weiter zu schärfen und da vielleicht auch hier und da noch mal was mir noch fehlt, ist eben diese Tatsache, dass man sich noch stärker fast von dem anderen Produkt irgendwo absetzt. Vielleicht mit filmischen Möglichkeiten, die man immer wieder in den Trailern zeigt, vielleicht auch mit anderen Erzählmitteln. Das ist was AEW vielleicht auch aufgrund der kleinen Wege, die man innerhalb dieser doch recht kleinen Promotion noch hat, besser bewerkstelligen kann als bei WWE, was ja so ein riesengroßer Apparat ist. Ich glaube, dass man aufgrund dieser dieser geringen Größe der Company noch vieles bewerkstelligen kann, was bei so einem großen Unternehmen wie bei WWE noch nicht möglich wäre. Und das dürfte eigentlich an der Stärke von AEW sein. Und das muss man noch stärker herausarbeiten in den kommenden Jahren und Monaten. Ja, was haben wir noch? Glaubst du, dass AEW versuchen wird, irgendwann mal hier in Europa Fuß zu fassen? Es gab Gerüchte über eine mögliche England-Tour für 2020 und wir sind auch gefragt worden, ob wir nicht, also da hatte, glaube ich, der Dirk hatte uns eine ganze Reihe von Fragen geschickt, der hat auch nachgefragt, glaubt ihr, dass AEW irgendwann auf Europa-Tour gehen würde? Glaubst du, das ist möglich? Glaubst du, das macht man?
Ich glaube, das ist möglich. Allerdings werden die sehr stark darauf achten, dass es, wenn keine mega lange Tour ist, und halt auch nicht sehr oft. Aber ich kann es mir gut vorstellen, gerade England, wenn du da halt, da sind sehr viele Wrestling-Fans, wenn du da reinkommst, ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass du halt deine Fanbase erweiterst und darum muss es halt gehen. Und das schaffst du halt eigentlich auch mitunter sehr gut durch Touren. Ich weiß nur nicht, ob es dieses Jahr passiert, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass mal so für 3-4 Shows mal eben in anderen Ländern, aber ich glaube halt nicht, dass es so eine lange Tour geben wird, wie halt beispielsweise WWE es manchmal macht.
Ja. Das widerspricht ja auch so ein bisschen dieser Maxime, wir wollen nicht, dass unsere Wrestler, keine Ahnung, 4, 5, 6 Matches die Woche bestreiten, sondern wir wollen die ein bisschen schonen.
Apropos, ich wollte noch anmerken, ich fand diese Pause jetzt zum Jahresende, das war das erste Mal, dass ich das als Wrestling-Fan hatte. Ich fand das gut. Ja. Ich fand das echt angenehm, auch für mich, um runterzukommen. Und jetzt ist es halt, fühlt es sich an, als wenn es eine neue Staffel beginnen würde.
Genau. Ich habe da auch gar kein Problem mit, wenn man mal so 2 Wochen Pause hat. Das ist gut fürs Talent, das ist gut für die Shows, weil da haben auch mal die Kreativen ein bisschen Zeit zu verschlaufen, ein bisschen Zeit, sich Gedanken zu machen, auch das eigene Produkt ein bisschen zu evaluieren. Und als Fan, wie du richtig gesagt hast, man hat auch mal Zeit zu verschlaufen und muss nicht direkt wieder so, ich muss das jetzt verfolgen, sonst verfasse ich irgendwas. Also ich bin da komplett bei dir. Und ich werde auch nichts gegen eine, 4, 6-wöchige Offseason zwischendurch.
Ja. Ich glaube, das war für die Wrestler wahrscheinlich auch sehr cool, mal Weihnachtstage, Feiertage zu Hause zu sein.
Ja, genau das. Also auch da müsste ich ja auch ein bisschen erholen.
Stimmt es eigentlich, dass dieses Jahr das dann auch auf dem Schiff stattfindet? Ein Event von AEW?
Ja.
Von Chris Jericho, ne?
Ja.
Darauf bin ich mal gespannt. Hab das noch nicht gesehen.
Das ist ganz witzig. Das gab es ja auch schon im letzten Jahr irgendwie so, aber dann im kleineren Rahmen. Bin ich mal gespannt drauf. Glaubst du, dass das AEW in Zukunft da noch weitere Kooperationen ausprobieren wird? Also gerade durch die, ja, durch die Festverträge und durch die Erweiterung des eigenen Einflussbereichs ist es ja inzwischen schwierig, da noch Kooperationen zum Beispiel mit New Japan aufrechtzuerhalten. Glaubst du, da versucht man eher diesen den freundlichen Weg zu gehen, oder sagt man, man ist da rigoroser?
Ich glaube, es würde nicht zu denen passen, wenn die jetzt plötzlich so super streng werden würden. Ich glaube schon, dass es halt auch eine Philosophie, die hinter AEW steht, ist, glaube ich, auch diesen Western ein bisschen mehr Freiheiten geben. Und eigentlich, ja, ist es ja auch ein Vorteil für das eigene Produkt, wenn du halt ab und zu in anderen Ligen wrestlst oder von anderen Zuschauern, gerade halt auch in anderen Ländern. Ich glaube nicht, dass es da jetzt irgendwie so so extrem Exklusivverträge die ganze Zeit geben wird.
Das hoffe ich auch, aber es ist natürlich trotzdem dadurch, dass WWE mit diversen Partner-Promotions natürlich etwas festere und engere Verträge hat, gibt es da eben trotzdem die Probleme, und ich glaube, das wird sich auch im Jahr 2020 noch stärker manifestieren, dass wir gerade als Wrestling-Fans von kleineren Promotions da auch immer wieder mal Probleme haben werden, unsere Stars wirklich dann auch zu Gesicht bekommen, gerade was NXT UK und solche Talente angeht. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das einfach über die Jahre entwickelt, wenn man sich beispielsweise jetzt das Line-Up vom WXW 16 Karat anschaut. Da ist schon auffällig, dass man versucht, wirklich die sehr unabhängigen Worker zu verpflichten und eben nicht irgendwie in andere Bereiche reinzukommen. NXT UK taped an zur gleichen Zeit, ist ganz klar, aber alles andere ist dann eben auch wirklich sehr aus dem Independent-Markt abgefischt. Der Markt ist auf jeden Fall derzeit so groß wie niemals zuvor. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und gerade wenn man jetzt wenn man Ambitionen hegt, irgendwie Wrestler zu werden, glaube ich, hat man gerade eine echt gute Chance, dann auch, wenn man richtig gut ist, in ein paar Jahren da Fuß zu fassen. Insofern glaube ich, ist das eine positive Entwicklung, und AEW hat mit dazu beigetragen, dass der Wrestling-Markt noch mal ein bisschen, nicht unbedingt wächst, aber dass der an Farbe dazu gewinnt, oder? Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass AEW 2019 das Wrestling-Geschäft revolutioniert hätte, aber er hat es auf jeden Fall verändert.
Auf jeden Fall. Es ist halt einfach eine weitere Option, und ich glaube, das ist vor allen Dingen aus Sicht der Arbeitnehmer, sprich der Wrestler, jetzt alles ein bisschen sicherer geworden. Weil du hast halt jetzt einfach noch eine zusätzliche Company, wo du halt auch gutes Geld, sehr gutes Geld verdienen kannst. Du kannst deinen Lifestyle auch ein bisschen mehr Gewicht geben. Also du kannst halt für dich bestimmen, okay, möchtest du halt wirklich der absolute Topstar sein und rund um die Uhr on Tour sein, dann ist es halt klar, WWE muss dein Ziel sein. Aber es gibt auch noch jetzt die Alternative, was ist denn, wenn du halt gerne ein Star sein willst oder du hast alles, aber möchtest halt nicht so extrem on Tour sein, sondern halt auch ein bisschen mehr Freiheiten, dann ist halt jetzt gerade auch AEW mehr dein Ding, ohne dass dein Marktwert jetzt unbedingt sinken muss. Deswegen.
Ich bin übrigens sehr gespannt, ob AEW 2020 schon eine seiner, ja, nicht Wünsche, aber eine der, ja, wie soll man sagen, Versprechungen irgendwie einholt, wo es ja auch hieß, wir kümmern uns um Krankenversicherung für unsere Wrestler. Glaubst du, sowas passiert?
Ich verstehe die Frage gerade nicht.
Es ist ja in USA so, dass, also bei
nee, ich weiß, wie das ist, aber AEW hat das ja gesagt, dass sie das machen. Warum sollten die das jetzt nicht machen?
Weil bis jetzt noch keine offizielle Meinung dazu gibt. Deswegen, es gibt doch keine offizielle Meldung, sondern es ist nicht so, dass AEW bislang die Krankenversicherung bezahlen würde, sondern noch ist es nicht so. Sondern weil mein Stand ist, dass sie nach einer Lösung für dieses Problem suchen.
Ach so, ja, ich denke mal schon, dass sie da irgendwie einen Weg finden werden, sei es über irgendwelche Bonis oder sonst was. Aber ich glaube schon, das war halt einer der wichtigsten Punkte, den sie ja genannt haben. Und ich habe halt das Gefühl, das ist nicht auf Fanboy-Sicht, sondern einfach nur vom Gefühl her, dass AEW eher eine Liga ist, die halt von Wrestlern geführt wird für Wrestler, als halt rein nur Company. Und ich glaube halt schon, dass gerade bei AEW es sehr wichtig ist, wie die Stimmung Backstage ist. Und das wäre fatal, wenn du halt eine Versprechung machst, die halt du komplett gar nicht halten kannst.
Ja, ich bin gespannt, wie sich das da eben entwickelt und welchen Twist man da quasi nochmal ins Wrestling-Geschäft mit reinbringt, weil auch das ist ja was anderes, weil die meisten Wrestler sind ja eben Freiberufler, sogar bei WWE, Independent Contractors, und ich glaube, dass sowas eben eine notwendige Weiterentwicklung sein wird, dass da mehr Sicherheit für die Wrestler gewährleistet ist. mal schauen. Und vielleicht ist das ja auch was dann quasi Schule machen kann. Also ich bin gespannt, ob man das dann auch irgendwann mal offen nach außen trägt und wie sich das da weiterentwickelt hat. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo ich jetzt noch sagen würde, das fehlt mir noch. Genauso übrigens, was ich nicht mehr sehen will, ist, dass wir Tiere noch mal bei AEW sehen. Das will ich auch nicht mehr sehen.
Das machen die auch nicht mehr.
Das haben wir nach dem Hund von Cody und Konsorten auch gesagt. Und danach hat man eine Ziege in der Halle.
Ja, aber ich glaube, die Ziege war so quasi der zweite Versuch.
Ach nee, wir hatten das dritten, wir hatten auch schon ein Pferd.
Das muss halt jetzt Ende sein. Also das Feedback ist einfach zu negativ und ich glaube, da achte man schon drauf, was gerade über Social Media abläuft und man möchte halt nicht in den Shitstorm reinkommen. Also ich glaube, das wird dieses Jahr einfach nicht mehr der Fall sein. Ich will das auch nicht mehr sehen und es wird auch nicht passieren. Lege ich jetzt mal meine Hand dafür ins Feuer. Einfach mal so.
Ja. Glaubst du, AEW wird irgendwann den Pay-Per-View-Schedule oder den Special-Event-Schedule hochfahren im Vergleich zu der aktuellen Auslegung?
Glaube ich nicht. Nö, okay. Ich glaube es einfach nicht, weil das ist momentan ein Rhythmus, der auch funktioniert. Man ist vor allen Dingen gerade dabei, der Hauptfokus ist, glaube ich, ist nicht gerade die Pay-Per-Views, sondern du musst deine Weekly etablieren. Das ist gerade das Wichtigste. Da wäre es halt Banane, wenn du jetzt halt noch mehr Pay-Per-Views reinballerst.
Ja, ich weiß es nicht, ob man nicht hier und da dann doch mal so Specials noch mal reinknallen wird, aber ich hoffe einfach, dass es bei den angekündigten ja doch irgendwie 5 bis 6 Pay-Per-Views im Jahr bleibt, einfach auch damit du die Stories vernünftig aufbauen kannst, dass du nicht diesen Overflow hast wie sonst. Schauen wir mal. Ansonsten bin ich eh gespannt, was 2020 bringen wird. Also ja, ich habe schon auch gerade angesprochen, also sowohl was hier in Europa passiert mit NXT UK und der Ausbreitung von WWE, der Expansion, die man jetzt zu spüren bekommt, als auch was das Verhältnis zu den Partner-Promotions angeht. Das finde ich sehr interessant. Ich finde es auch sehr interessant, wie es eben bei AEW weiterläuft, weil natürlich wird es da auch irgendwann eine Art Sättigungsprozess geben, was das Talent angeht. Also man kann nicht ständig davon ausgehen, das habe ich momentan immer so den Eindruck, dass viele Wrestling-Fans erwarten, dass immer mehr neues Talent
auf keinen Fall, bitte nicht.
Genau, aber das ist doch mal der Eindruck. Wir kriegen so oft Fragen, wer wechselt zur AEW und so. Aber ich glaube, irgendwann muss man auch sagen, so jetzt, das Boot ist voll. Ne, und es reicht, wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was wir haben und dann erstmal auch so eine Art Einstellungsstopp hier machen und versuchen lieber das eigene Talent zu fördern, weil derzeit haben wir natürlich mit Dark und eben AEW Dynamite, wir haben eben nur, wie viele Stunden sind das? Knapp anderthalb, zweieinhalb Stunden ungefähr, die wir füllen müssen und dafür kannst du eben nicht so viel Talent haben wie bei WWE, wo wir mit Raw, NXT, NXT UK, ich weiß nicht, fast 7 Stunden oder 7,5 Stunden Programm füllen. Entsprechend glaube ich, dass da auch irgendwann dieser Sättigungsprozess quasi eingeführt werden muss, dass da eben nicht mehr, nicht noch mehr Wrestler reingeholt werden. Und das wiederum, finde ich, gibt dann auch Talent die Chancen, eben bei anderen Promotions anzutreten. Was man jetzt so sieht, klar, Ring of Honor hat derzeit riesige Probleme etwa. Also ich habe mir jetzt zuletzt noch das Final Battle angeschaut, war ein solider Event 2019, kann man sich inzwischen übrigens bei YouTube ansehen, hat Ring of Honor kostenlos hochgeladen. Schwieriger Main Event mit PCO gegen Rouge, aber Ring of Honor derzeit mit Problemen, sinkende Zuschauerzahlen und so weiter. Muss man gucken, wie sich das rauskristallisiert. Zugleich sind es andere Promotions, die eben über alternative Produktionswege und Streamingwege, Vertriebswege, Game Changer Wrestling ist da beispielsweise eine Promotion, die jetzt zuletzt nochmal auf Streaming Services sich erweitert hat. Da gibt's ganz, ganz viel. NWA haben wir noch, wir haben noch Major League Wrestling. Also die Wrestling-Landschaft verändert sich. Und das ist eigentlich das, was ich 2020 noch mehr erwarte, dass auch Wrestler, die nicht bei den großen Companies untergebracht sind, eben zunehmend auch von anderen Unternehmen quasi geholt werden und da ihr Brot verdienen können. Und der Markt ist offensichtlich groß genug, auch dank der Einnahmen, die zusätzliche Streamingdienste bringen. Und das, finde ich, wird 2020 auch noch eine Entwicklung sein, die da sehr interessant sein wird zu sehen. Und ich bin vor allem auch gespannt, ob Impact nochmal so einen kleinen Sprung nach oben macht, weil das Produkt, was sie derzeit zeigen, ist trotz aller Abgänge, zuletzt Killer Cross, ist trotzdem nicht so schlecht, gerade was so das Storytelling angeht. Also da bin ich mal gespannt drauf und auch ob NJPW, also New Japan, ob die jetzt nach Wrestle Kingdom und New Year Dash, ob die dann nochmal weltweit quasi angreifen werden, weil das Produkt auch hier ist super geil, macht super viel Spaß. schauen wir mal, wie sich das da weiterentwickelt. Auf jeden Fall genug Bewegung im Markt. David, wir haben hier noch eine kurze Schnellfeuerrunde mit 4 kurzen Stichworten.
Jawohl. Hau raus.
Aufsteiger des Jahres 2020, David.
Adam Cole und Aleister Black.
Ich sag Adam Cole. Und MJF. Na, MJF Absteiger des Jahres. Aufsteiger. Nee, der steigt noch weiter auf.
Okay.
Absteiger des Jahres.
The Fiend.
Uiuiui.
Nein, ich habe nicht gesagt, dass es jetzt Graupe wird, aber ich glaube einfach, dass man das dieses Jahr vor die Wand fährt.
Ja. Ich weiß
es nicht. Das wäre ein Abstieg, weil das ist der heißeste Scheiß bei WWE. Dann, ja.
Ja.
Wen sagst du denn?
Ich weiß es nicht. Deine Argumentation ist leider sehr schlüssig. Ich sag auch The Fiend. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade kurz überlegt, irgendwie Cody, Chris Jericho, aber das kann ich mir eigentlich alles nicht vorstellen. Insofern bleibe ich einfach bei The Fiend. Überraschung des Jahres 2020.
Die keine Überraschung ist, aber das wäre Edge. Das Comeback beim Royal Rumble.
Ja, das wäre auch tatsächlich mein Tipp. Ich hätte auch noch, ich fände Matt Riddle gegen Goldberg, fände ich auch eine Überraschung, auch wenn sie natürlich angekündigt
ist. Komm, werfen nur noch CM Punk rein.
Ja,
CM Punk mal so jedes Jahr.
Ach, genau, wollte ich gerade sagen. Das haben wir auch nicht so selten. Dein Wrestling-Vorsatz 2020?
Wieder mehr Zeit für Wrestling finden und mich nicht stressen lassen. Weil ich habe momentan als Wrestling-Fan das Problem, dass ich mich gestresst fühle durch das Überangebot. Und das möchte ich jetzt irgendwie vermeiden, dass ich das wegkriege, dass ich halt mich nicht gestresst fühle, sondern wirklich nur das schaue, worauf ich echt Bock habe.
Mein Vorsatz ist, wie, glaube ich, jedes Jahr auch mal wieder mehr links und rechts vom WWE-AEW-Äquator zu schauen. Also einfach wieder ein bisschen mehr mich wrestling-technisch zu bilden, was manchmal aufgrund der zeitlichen Probleme echt nicht so einfach ist. Aber da, wir haben auch noch eine ganze Reihe von Fragen, die wir hier noch nicht innerhalb des Hauptpodcasts beantwortet haben. Und ich würde sagen, da kommen wir jetzt zu, oder?
Immer gerne, raus damit.
Ja, ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de oder postet sie bei YouTube einfach unter das Video. Die bauen wir dann auch in den nächsten Ausgaben wieder regelmäßig ein. Jetzt sind das alles Fragen, die hier wirklich speziell für den Ausblick 2020 irgendwie eingeschickt worden sind. Und das waren mehr als genug. Also wir sind noch ein paar übrig geblieben, die wir jetzt gerade eben noch nicht irgendwie in den Podcast eingebaut haben. Und die hauen wir dann jetzt hier einfach raus. Der McFlurry fragt beispielsweise per Instagram, was sind eure schlimmsten Befürchtungen, was das Booking bei WWE angeht, David?
Dass man auf Nummer sicher geht, kurzfristig bookt, nicht langfristige Pläne hat, dass man The Fiend verbookt und dass man dieses Jahr wieder auf Roman Reigns setzt.
Ich sag's dir, dass man einfach so weitermacht wie bisher.
Ich sag ich doch.
Ganz knallhart. Man muss einen anderen Weg gehen, was die Charakterdarstellung angeht. Und man darf sich nicht auf die 1, 2, 3 Erfolge verlassen, die man zuletzt gehabt hat. Man muss andere Wege gehen, ob das jetzt Lana Lashley Rusev ist, sei es mal dahingestellt, er muss andere Wege gehen, seine Charaktere zu präsentieren und man muss irgendwie versuchen, wieder echte Stars zu kreieren, weil das fehlt mental. Es fehlen die großen Zugpferde, die wirklich, wenn sie auftreten, die Leute anlocken und das in Scharen und nicht nur in kleinen Massen. Das wird die große Kunst sein für 2020, aber ich glaube, das ist was, das besprechen wir auch schon seit den letzten 3 Jahren, seit es Headlock gibt. Der Dominik fragt via Instagram, wie würdet ihr The Fiend gegen Braun Strowman bei WrestleMania finden, David?
Schrecklich, es würde momentan nicht funktionieren, weil du einfach Braun Strowman so vor die Wand gefahren hast, du musst den jetzt erstmal aufbauen und das dauert lange.
Ja, sehe ich auch so. Grundsätzlich natürlich die Beziehung The Fiend, Braun Strowman, Bray Wyatt und so, das wird man garantiert aufgreifen. Für WrestleMania sehe ich das aber nicht, sondern eher dann vielleicht in der zweiten Jahreshälfte. Und auch dann nur, wenn Braun Strowman aufhört zu tanzen.
Oh ja, bitte.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch so ein Ding ist. Das ist so, dass man Braun Strowman jetzt erstmal so in diese lächerliche Schiene so ein bisschen schiebt. Und dann
und kommt The Fiend und holt den alten Charakter wieder hervor. Ja.
Genau. Möglich. Der Lukas fragt via Instagram, glaubt ihr, dass der Fiend WrestleMania überlebt? Also das Fiend-Gimmick.
Also überleben ja, aber super gut leben glaube ich nicht.
Ja. Schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, aber ich habe mir auch schon gesagt, es wird Roman Reigns gegen The Fiend. Insofern glaube ich, dass es auch, wie David gesagt hat, es wird den Fiend weiterhin geben, aber er wird da ein paar Macken in der Maske davontragen. Der Oliver fragt, glaubt ihr, der Start der XFL wird Auswirkungen auf das WWE-Produkt haben? Falls ja, positive oder negative? Steht jetzt ja auch dann in den kommenden Monaten an. Start der XFL, der Football-Liga. Und der Oliver fragt dann eben auch im Nachgang, wird XFL ein Flop oder ein Erfolg? David, alter Football-Fan.
Ich tippe eher auf Flop, allerdings sind die Voraussetzungen dieses Mal anders als damals, als es nochmal schon mal versucht wurde, eine eigene Football-Liga aufzubauen, weil du hast halt jetzt mit Streaming-Diensten andere Möglichkeiten. Ich denke eher, es wird ein Flop, aber ich glaube nicht, dass es Auswirkungen hat auf WWE-Produkt.
Ich glaube schon, dass es Auswirkungen auf das WWE-Produkt haben wird, weil ein Vince McMahon dann ein bisschen mehr Zeit auf die XFL zubringen wird und weniger Zeit für die WWE haben
wird. Das glaube ich vielleicht nicht, weil jetzt grenzt sich ja mal eiskalt dazwischen. Weil wenn du halt hörst, wie der Tagesplan von Vince McMahon ist, dass der eigentlich nur am Arbeiten ist bis tief in die Nacht und früh morgens da wieder ankommt und dass er halt eh schon bei Weeklies, wenn er nicht da ist, die Konferenzen und die Besprechungen per Telefonkonferenz bzw. Videoschaltung oder sonst was macht, ich glaube, der wird das weiterhin machen, dass er halt weiterhin sich dann so informieren lässt. Der ist eh in seinem kleinen Kosmos, wie man so liest, dass er halt nicht wirklich viele Produkte außerhalb kennt und mitkriegt und dass er halt immer noch das letzte Sagen hat und spontan auch Sachen ändert.
Es ist meine Hoffnung, dass er da ein bisschen weniger involviert sein wird.
Ja.
Muss ich mal sagen. Und ich glaube auch, dass es vielleicht kein so riesengroßer Flop wie damals werden wird, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt der riesengroße Urknall plötzlich wird. Der Oliver fragte noch, ob sich WWE 2020 aus dem Quotentief befreien wird. Haben wir ja schon so ein bisschen beantwortet. Machen wir einfach ganz kurz ja oder nein. Kommt man aus dem Quotentief raus?
Nein.
Ich sag auch mal nein. AEW weiter auf Erfolgskurs oder bergab, David, ganz kurz?
Erfolgskurs würde ich jetzt nicht sagen, aber es wird es so sein, meiner Meinung nach, dass es jetzt erstmal ein bisschen runtergeht und dann wird es interessant sein, Mitte des Jahres wird es dann wieder hochgehen.
Ich denke auch, dass man erstmal auf gutem Niveau stagniert und dann vielleicht ganz langsam anwächst, aber ich glaube auch, dass derzeit der Markt nicht viel mehr hergibt, sage ich mal ganz ehrlich. Der Oliver fragt noch nach quasi Shooting Stars, das haben wir gerade eben schon mit unseren Aufsteigern gesagt. Der Michael fragt, das hatten wir auch schon hier, auf welchen Titel wird bei Seth Rollins hingearbeitet? Wir werden ja nicht Brock Lesnar erneut gegen ihn stellen. Tja, das weiß man auch nicht so genau, oder?
Nö. Wissen wir absolut nicht. Keine Ahnung. Also wirklich absolut keine Ahnung.
Ja, haben wir gerade schon gesagt, dass die Motive von Seth Rollins und AOP wurden ja noch nicht weiter erläutert. Dann fragt er noch, warum verlieren Mandy Rose und Sonya Deville nur noch? Ja, ich frag mal ganz anders. War es mal anders?
Nee, David? Es war irgendwie nie anders. Es ist so ein Team, was, glaube ich, nie den Sprung schaffen wird.
Ja, das glaube ich auch. Der Robert hat gefragt, ob sich AEW dieses Jahr noch weiter verbessern oder wieder verbessern wird. Haben wir ja drauf angesprochen schon, dass man hier durchaus versucht, irgendwie neue Characters zu etablieren, dass man es jetzt versucht, aus dem Feedback zu lernen. Und Robert hat auch nachgefragt, wie das mit Rollins und AOP weitergeht. Wissen wir noch nicht. Schauen wir mal. Also ich hoffe halt nicht, dass es Richtung Shield 2.0 geht. Schwierige Kiste. Der Stefan fragt per Facebook, warum haben WWE-Wrestler off-camp bei Live-Shows mehr Freiheiten als im TV, obwohl es wesentlich unterhaltsamer ist? Beispielsweise WWE in Düsseldorf, wie Kevin Owens mit die Fans animiert hat, Shelton Benjamin aus der Halle zu singen, nachdem er sagte, dass er Deutschland hasst. Oder das Match Ricochet gegen Drew, bei dem Ricochet imaginäre Linie mit dem Fuß zieht, die Drew überschreitet. So, glaubst du, man sollte beim Live-TV genau dieselben Freiheiten haben wie bei Live-Shows, David?
Nein, das würde auch nicht funktionieren. Es sind zwei verschiedene Produkte. Das eine ist halt wirklich einfach das Publikum unterhalten, was vor Ort ist. Und da ist es halt auch irrelevant, was da passiert, sondern es ist nur interessant von den Storylines, was bei den Weeklies passiert in der Regel. Es sei denn, es ist Ausnahme, wie es beim Randy Orton mit der Verletzung, so einem kleinen Engel. Aber eigentlich ist es irrelevant. Du wirst halt auch oft haben bei Live-Shows, dass halt einer, der sonst Heel ist, plötzlich Face ist oder umgekehrt. Und die nutzen das halt dann auch aus und die haben dann halt auch Spaß. Ich glaube, die Wrestler, ja, nutzen das auch um ein bisschen einfach für sich selber auch Spaß zu haben, untereinander und aufzulockern. Aber das würde nicht funktionieren, weil sonst, ja, wäre das totales Chaos, weil einfach bei Live-Shows Dinge passieren, die absolut nicht zum Charakter passen.
Ja, zum einen das, zum anderen muss man auch überlegen, dass wenn du eine TV-Show produzierst, hast du auch gewisse Limitierungen. Sei es jetzt die Zeit, Werbeblöcke und all sowas. Das heißt, wenn du da jetzt anfangen würdest, mit dem Publikum rumzushakern, müsstest du das irgendwie mit einkalkulieren. Die TV-Shows sind dazu da, um Pay-Per-Views zu verkaufen eigentlich oder um Network-Abos zu verkaufen in der heutigen Zeit. Ich glaube, da muss man, das muss man anders sehen als eine ja, als wirklich die Live-Show jetzt irgendwie auf dem Dorf oder hier bei der Tour oder sowas. Das sind schon gewaltige Unterschiede und entsprechend, glaube ich, sollte man das nicht so machen. Für die Zuschauer in der Halle ist das ja vor allem deswegen unterhaltsam, weil das so nah dran ist. Ich glaube, wenn du sowas aber, wie jetzt zum Beispiel hier diese Sache mit dem Wegsingen, wenn du sowas jetzt jede Woche im TV sehen würdest und jeder Wrestler würde da quasi machen können, was er möchte, würde sich das relativ schnell wiederholen und als Zuschauer ist es dann auch weniger unterhaltsam auf Dauer. So, weiter geht's. Die Fragen vom Michael E. hatten wir schon mit AEW und Brock Lesnar, wer wird den Titel abnehmen und so. Rumble-Favoriten, fragt der Michael H. Wie gesagt, sehr viele Michaels diesmal. Auch da, wir haben beide gesagt, es wird Roman Reigns, außer du willst jetzt plötzlich noch ganz spontan deine Gesinnung ändern damit.
Nein, ich sag ja Roman Reigns, aber zweiter ist bei mir noch Edge.
Ja. Ach ja. Wer weiß, ich glaube ja nicht so recht dran. Aber gucken wir einfach mal. Weiter geht's. Wir haben noch hier den Louis, fragt nach Dream Matches. Haben wir schon so ein bisschen angedeutet, ne? Dream Matches für 2020 im WWE-Produkt. Wir haben gesagt, quasi alles mit Walter, glaube ich.
Walter tippt bei WrestleMania 13 Matches auf.
Wäre doch nicht schlecht. Walter Mania.
Es würde funktionieren, es wäre unterhaltsam. Nee, ja, und Walter Bock Lesnar ist bei mir auf jeden Fall so Dream Match und auch Matt Riddle gegen Goldberg. Hätte ich einfach voll Bock drauf. Ich hätte auch Bock drauf auf irgendwie so 35, 40 Minuten Match zwischen Ricochet und Aleister Black im Übrigen. Oder Aleister Black gegen AJ Styles. Oh.
Ja. Habe ich übrigens schon mal gesehen. Das gab es schon mal bei der WXW damals.
War gut?
Ja, das war super, klar. Also, aber ich glaube, das sind so die gängigsten. Ich hätte dann auch ganz viele Matches mit Walter. Ich würde gerne mal Walter gegen Keith Lee auf einer großen Bühne sehen. Ich glaube, das wäre spannend. Der Michael F. fragt zum einen, gegen wen Lesnar den Titel verlieren wird. Das wissen wir selber nicht. Dann fragt er aber auch noch, wird AJ Lee ihr Comeback bei WWE geben?
Leider nein.
Leider nein, leider gar nicht.
Ich fand AJ Lee fantastisch.
Ich weiß.
Allein schon das Psycho-Gimmick oder wie die am Mikrofon, wie stark die war. Und das war halt wirklich mal ein Charakter bei den Frauen. Aber sie hatte in einer Talkshow, wurde sie genau das gefragt. Sie hat halt gesagt, sie hat mit dem Kapitel abgeschlossen und ist halt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Aber sie kann natürlich niemals nie sagen, weil im Wrestling weiß man nie. Aber ich glaube, das wird die nicht machen. Es gibt auch keinen Grund. Die hat gutes Geld verdient. Die ist auch so erfolgreich, medial.
Ja.
Warum sollte sie das machen?
Sehe ich auch gerade nicht kommen. Andererseits sagt niemals nie. CM Punk ist auch wieder im Dunstkreis. Vielleicht. Der Michael fragt auch noch, wird Vince dieses Jahr zurücktreten, David?
Wie bei AJ Lee, leider nein.
Ich glaube, Vince wird nie zurücktreten, außer er fällt irgendwann rückwärts einfach vom Stuhl.
Ich glaube, der wird wirklich nie zurücktreten. Ich glaube, der wird irgendwann der Punkt kommen, wo der Arzt ihm sagt, wegen, das geht nicht mehr.
Ja, oder wo irgendwelche anderen gesundheitlichen Gebrechen einfach da.
Ne? Ja.
Naja. Marcy fragte nach großen Wrestlern, die von WWE zur AEW gehen, haben wir beantwortet. Und der Dirk hat eine ganze Reihe von Fragen gestellt. Machen wir hier mal weiter. Zum Thema AEW. Wird Brandon Cutler dieses Jahr ein Match gewinnen, David?
Ich glaube, nein.
Nein. Ich finde das auch witzig, wenn man so eine Art Mikey Whipwreck-Charakter mit ihm aufbauen würde. Und dann vielleicht gibt es ja einmal das große Titelmatch gegen irgendjemanden und dann gewinnt er das Ding.
Ja, warum nicht? Ja? Sowas ist auch bei Wrestling spannend und lustig.
Eben drum. Wird Cody in diesem Jahr AEW-Champion, David?
Ja, Ende des Jahres.
Ich bin da sehr gespannt drauf, wie lange man diese Sache mit dem, er darf den Champion nicht herausfordern, wie lange man das hält.
Man hat's ja gut gemacht durch die Storyline, dass halt, da hast du dann Hintertürchen, wo du halt das biegen und brechen kannst.
Das ist eben das Lustige an der Sache. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon wird, ich sag mal 2021. Wer wird der Champ nach Chris Jericho, David?
Omega.
Ja. Kann ich mir auch durchaus vorstellen. Der Dirk fragt dann noch, wird viermal Sponsor der Refs von AEW, Zwinker Smiley?
So schlimm finde ich es nicht, aber ich hoffe, die achten ein bisschen da drauf. Im Übrigen, wie heißt nochmal die eine Referee-Frau?
Aubrey Edwards.
Ich hoffe, dass die dieses Jahr, und ich denke, die wird dieses Jahr irgendwann eine geile Storyline haben.
Nächste Frage, ja, ich weiß nicht, ob das eine Storyline, aber
doch, die wird irgendwie in der Fehde irgendwie involviert sein. Also nicht die tragende Rolle, aber die wird irgendwie involviert sein.
Ja, weiß ich nicht, aber gucken wir mal. Ich bin nicht der Freund davon, wenn Referees in Storylines eingebunden werden. Das ist nicht so meins. Dirk fragt noch, wird sich David jemals den Namen von Aubrey Edwards merken können?
Nein.
Gut, das war auch der Olaf, der es gefragt hat. wird Orange Cassidy in diesem Jahr Emotionen zeigen, David? Du hast schon gesagt, du bist ein großer Fan von ihm.
Ja, er wird irgendwann lächeln. Ich finde den super im Boden. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den, ich freue mich jedes Mal, wenn der in der Show auftaucht, dann hänge ich, wenn er den Pop kriegt, hänge ich auch immer vor dem Bildschirm. Ey, geil, da ist er wieder.
Die Frage mit den Tieren haben wir schon beantwortet, Wrestler, die zu AEW gehen, haben wir schon beantwortet. Wer wird der erste Deutsche bei AEW, David?
Dazu kenne ich mich zu schlecht aus. Ich würde, wenn ich mal gerne sehen würde, da, Überraschung ist Walter.
Immer Walter, der ist neulich mal deutscher Mann.
Ja, aber deutschsprachig.
Ja.
Nee, keine Ahnung, so viele deutsche Wrestler kenne ich aber auch, ehrlich gesagt. Was mit, ja. Doch, wie heißt der? Der Psycho.
Welcher Psycho?
Bei WXW. Lucky Kid.
Ach so. Lucky wäre eine Variante, die ich spannend finde. Ich könnte mir auch jemanden wie einen Bad Bones John Klinger könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir jemanden wie einen Marius Al-Ani vorstellen. Ich weiß natürlich, bei vielen weiß man natürlich nie so genau, wer da schon bei WWE auf dem Plan steht. Das wären so die Namen, die mir jetzt hier so spontan einfallen würden. Wird AEW den Hype halten können? Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir haben noch so ein paar Headlock-Fragen, die beantworten wir zum Abschluss. Ich muss mal gerade hier so markieren, dass ich nichts vergesse. So, weiter geht's. Der Kollege Matt Brötchen fragt per Facebook.
Ist ein deutscher Mittwoch.
Ja. Von wem wollt ihr, wen würdet ihr zum Face turnen? Also vom Heel zum Face. Ich fände eine längere Phase von Elias zum Beispiel sehr cool als Babyface. David, was meinst du? Einmal turnen.
AJ Styles ist bei mir. Der ist für mich halt einfach kein Heel, den ich hassen mag.
Ich überlege gerade. Mir fallen immer mehr Leute ein, die man vom Face zum Heel turnen würde.
Immer. Weil Heel ist auch mal cooler.
Ja, eben. Ich hatte es gedacht, so Mist. Ach Mist, der ist ja gerade. AJ Styles finde ich in der Rolle, wie er jetzt geparkt ist, gar nicht so verkehrt mit dem OC dabei. Das, finde ich, kann man so machen.
Meine Frage, was ist denn Alistair Black eigentlich?
Alistair Black ist ein Face.
Okay.
Also so ein Lonesome Wolf Face irgendwo, aber natürlich dann schon ein Face, würde ich sagen. Ja, Elias tue ich mir ein bisschen schwer mit, weil, ja, durch das Gimmick.
Muss vor allen Dingen denken, bei WWE die Regel gilt wirklich, jedes Face muss immer grinsen. Das ist bei Elias halt doof.
Ja, eben. Mir fällt gerade gar keiner ein. Ich meine, so viele klassische Heels haben wir ja auch gar nicht. Also so die großen Heels haben wir ja auch gar nicht.
Dann gegen Aufruf an die User, bitte solche Fragen nicht mehr stellen, sondern nur noch Fragen, wen wir zum Heel turnen wollen.
Genau das. Dann haben wir noch, so zwei, drei Headlock-Fragen bekommen. Und zwar zum einen fragte Dirk, wie wäre es mit einem Live-Kommentar eines Live-Pay-Per-Views, egal ob WWE oder AEW? Spricht da so ein bisschen auf unsere Watch-Alongs an. Ja, haben wir mal überlegt. Ist aber natürlich gerade bei WWE immer zeitlich ein bisschen schwierig, weil Live-Kommentar bedeutet ja quasi, dass wir das Ding mit der Nacht führen wollen, müssen, dürfen.
Von Sonntag auf Montag immer.
Genau, und da müssen leider die meisten von uns arbeiten. Entsprechend wird das ein bisschen kompliziert. Haben wir mal überlegt, aber ich glaube, Live-Kommentar wird schwierig werden, sage ich mal ganz ehrlich.
Es ist auch technisch ein bisschen aufwendiger, muss man halt sagen.
Ja, das kommt halt eben noch dazu. Das kommt halt eben noch dazu. Wer es gerade klappern gehört hat, das war meine Teetasse. Ja, deswegen, also sehe ich nicht. Ich könnte mir mal vorstellen, dass wir mal einen aktuellen Event quasi watch-alongen sozusagen. Also dann zwei, drei Tage danach oder sowas, wo wir uns das zusammensetzen oder eine Woche danach und den uns nochmal anschauen quasi für euch. Das wäre möglich. Dann fragte der, ich fragte lustigerweise, per Instagram, ob es einen Mick Foley-Podcast in diesem Jahr geben wird. Vielleicht. Soweit habe ich noch keine Gedanken darüber gemacht, aber ich habe Mick Foley auch schon diverse Male auf unserer Themenliste gehabt und bis jetzt haben wir noch nicht umgesetzt.
Wird auf jeden Fall blutig.
Der nächste. Ja, genau. Der nächste Personality-Podcast, den wir machen, ist Batista, haben wir mal angedacht, jetzt für den Februar. Das wird dann so der nächste sein, weil im Januar ist ja quasi schon alles voll mit dem Rumble natürlich. Und ich weiß, dass ich mit dem Kollegen Chris von Nukular mal drüber nachgedacht habe, ob wir was mit Headlock Cross Radio Nukular zu Mick Foley machen, weil Chris ein großer Mick Foley-Fan ist. Aber ausgeschlossen ist da nichts. Generell bei Headlock ist eh nichts ausgeschlossen, insofern passt das schon. Ich merke auch, dass die Watch-Alongs eine große Beliebtheit sich erfreuen. Und sogar die meisten haben sogar December to Dismember mit uns durchgehalten, mit Shaggy und mir. Und das finde ich sehr beachtenswert bei der Qualität des Events. Jo, und damit sind wir durch, David, oder?
Ich gönne den Hustenbonbon.
Ja, ich sterbe gerade mal wieder. Das ist so ein bisschen, 2018 Reloaded hier am Mikrofon, weil mein Hals macht langsam dicht nach 2,5 Stunden. Deswegen mache ich jetzt hier einfach einen Deckel drauf, verweise noch an letzter Stelle einmal auf unsere Supporter-Kanäle natürlich. Wir haben das Match of the Week aktuell, da sprechen David und ich über das große Match zwischen Cesaro und Sheamus damals, Best of Seven Series. Wir haben das Gastspiel gehabt, wo ich mit dem Kollegen Markus Gronemann vom Wrestling Observer über Wrestling in Europa und in speziell in Deutschland spreche. Wir haben nächste Woche die erste Ausgabe unseres Magazins, was auch eine extrem spannende Sache werden wird. Und wenn Shaggy wieder fit ist, haben wir auch die Helden aus der zweiten Reihe mit Jerry Lawler. Die stehen auch vor der Tür, also die machen wir auch noch. Keine Bange, und vor allem auch ist im Januar jede Menge Stuff. Also wenn ihr einen Überblick haben wollt, schaut einfach auf unsere Unterstützerseiten patreon.com/headlock.de, steadyhq.com/headlock.de. Da habe ich Beiträge dazu gepostet, was jetzt demnächst kommt. NXT Takeover Blackpool, Blackpool 2 ist es, und auch Wrestle Kingdom wollen wir auch was zu machen. Also jede Menge, was wir da haben. Und hier geht's nächste Woche weiter mit einem Was-wäre-wenn-Podcast. Was wäre, wenn WWE pleite gehen würde? Auch mal ein spannendes Thema. Wie wird sich das auf die Wrestling-Welt auswirken? Darüber werden wir sprechen. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön, David, für diese samstägliche Vormittagssession, die wir hier abgehalten haben.
Ja, morgendliche. Ich bin noch müde. Ich gehe ins Bett.
Ja, mittlerweile ist es fast mittagliche, wenn wir noch immer so viel gequatscht haben. Und ich danke euch allen fürs Zuhören, und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Bitte lass den Huster drin. Das ist ein schöner Abschluss. Lass den Huster am Ende drin.